dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf dem Grill hierher gekommen. Unendlich!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. London Fanprojekt Beutelsbach. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, aber ich finde es schön, dass wir uns auch nach dem Spiel gegen Kiel wieder treffen, um über das zweite Teil zu sprechen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, du bist echt ein Stimmungskiller, direkt zu Beginn, ja, Sebastian. Jetzt wollte ich damit einleiten, dass wir gestern einen wunderschönen Nachmittag im Fanprojekt hatten. Die letzte Folge unserer Präsidiumskandidaten-Check-Season, würde ich sie mal nennen, aufgenommen haben. Für euch natürlich dann ab Mittwoch, ab 6 Uhr auf YouTube und im Podcatcher eurer Wahl nachzuhören. Aber Sebastian, du kommst gleich mit den harten Themen um die Ecke. Es muss direkt Kiel sein, es muss der Finger in der Wunde sein. Wie fühlt man sich damit, Sebastian?
Also ich habe tatsächlich so nach dem Spiel des VfB gegen Kiel in mich reingehört und ich habe festgestellt, ich bin mittlerweile so alt, dass ich meine Erwartungshaltung einfach runtergeschraubt habe, weil ich habe gemerkt, wenn man nicht so viel erwartet, dann wird man auch seltener enttäuscht und ich erwarte nicht mehr, dass die S-Bahn in Stuttgart pünktlich fährt und ich erwarte auch nicht, dass der VfB jedes Jahr um die europäischen Plätze spielt. Insofern, ich bin punktuell schon enttäuscht, aber ich kann mit der Gesamtsituation noch relativ gut umgehen.
Also meine Erwartungen waren auch niedrig, aber so,
ja, okay.
Die erste Halbzeit hat selbst diese Erwartungen noch unterboten. Sei es drum, ich gebe mal einen kleinen Ausblick auf das, was uns hier in den nächsten bummelig 90 Minuten beschäftigen dürfte. Natürlich werden wir über das Spiel gegen Holstein Kiel sprechen müssen, vor allem über die erste Halbzeit. Über die zweite Halbzeit können wir natürlich dann auch noch philosophieren, inwiefern die Mannschaft jetzt bewiesen hat, dass sie weiß, worauf es ankommen könnte. Dann haben wir ein Transfer-Update dabei, Sebastian. Mensch, extra für dich habe ich das nochmal ausgekramt.
Ich freue mich brutal drauf.
Absolute Highlights und nur wahre News. U21 ist am Start, U19 ist am Start, die VfB-Frauen sind am Start. Das heißt, wir bleiben heute weitestgehend sportlich und spekulativ in einer Folge. Das ist STR 111 und nochmal der Hinweis für euch, wie gesagt, ab Mittwoch. Diese Woche, Mittwoch, 6 Uhr, gibt es 5 Gespräche mit den Präsidiumskandidaten Bernadette Martini, Bertram Suck, Andreas Grupp, Michael Reiche und Stefan Lang. Und ich kann euch schon mal sagen,
Jung heißt er.
Was habe ich denn jetzt gesagt?
Lang.
Ach, ich komme komplett durcheinander. Das lag an Michael Reiche, der mit seinem Kompagnon, dem Herrn Lang, zusammen bei Wir VfB aktiv waren, richtig?
Fabian Lang, genau.
Ja. Fabian Lang, so hieß er. Wir bringen die Leute komplett durcheinander. Und es liegt am VfB. Ich kann ja auch nichts dafür. Ja. Gut, also ab Mittwoch könnt ihr euch dann die Folgen anhören. Sogar richtig betitelt, das verspreche ich euch. Und dann wisst ihr auch, wem ihr zuhört. Himmel, um Gottes Willen. Also, das ist mal die Themenvorschau. Und ein bisschen wirres Zeug zu Beginn. Ihr merkt schon, diese Ausgabe wird anders als alle anderen. Aber wir springen direkt rein in das Spiel und sprechen wie immer erstmal über die Aufstellung. 3 Wechsel im Vergleich zum Spiel gegen die Bayern. Leo Stergiou und Ramon Hendricks wurden von Sebastian Hoeneß ja bei der Pressekonferenz schon vorweggenommen. Und Enzo Mio wurde von uns gefordert, von vielen anderen auch gefordert. Und der Trainer hat ihn auch aufgestellt, Sebastian.
Ja, und ich meine, immerhin hat er den Assist zum 1-0 geliefert. Wir können über seine Leistung über 90 Minuten oder wie lange er auch gespielt hat, durchaus diskutieren. Aber immerhin hat er den Assist geliefert und er fiel natürlich auf durch seine frühe gelbe Karte. Also er war auffällig.
Er war auffällig, ja, das kann man so sagen. Es war aber auch nicht schwer in diesem Konglomerat an, ich sag mal, eher weniger auffälligen Spielern, was das Positive betrifft. Also da reicht dann schon eine Vorlage, um wirklich mal herauszustechen. Nee, ich möchte jetzt hier über niemanden wirklich hinweggehen oder beziehungsweise jemanden runtermachen oder so. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, sich einzelne Spiele rauszupicken. Manche haben es besser gemacht, manche noch eher schlechter und manche ganz schlecht. Und wir werden mit Sicherheit über den einen oder anderen dann dennoch heute reden müssen, weil er Teil diverser Fehlerketten war. Apropos Ketten, da sind wir schon bei der zweiten großen Frage, die im Vorfeld gestellt wurde. Spielt der VfB jetzt mit einer Viererkette oder mit einer Dreierkette? Also nachdem wir die Aufstellung gesehen haben, waren ja beide Varianten möglich. Und ja, die Antwort fiel dann auch dementsprechend aus, denn man interpretierte das sowohl als auch. Also Y-Scout analysiert ja immer die Positionsdaten der Spieler und er errechnet anhand dieser Positionsdaten eine Formation. Und die kamen dazu, dass es eine Viererkette war mit Mittelstädt, Hendricks, Stiller und Stergiou. Aber also du wirst es auch gesehen haben, es gab immer wieder Phasen, in denen der VfB Stuttgart auch mit einer klaren Dreierkette unterwegs war, sprich mit Mittelstädt, Stiller und Hendricks. Das hat man auch so interpretiert in Phasen, so möchte ich es mal sagen. Letztendlich war es für mich allerdings überhaupt nicht entscheidend, mit was für einer Formation der VfB hier spielen sollte. Also vor allem in der ersten Halbzeit spielte es für mich überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt hier mit einer Vierer- oder einer Dreierkette spielen. Es waren ja Faktoren, die das Ganze überstrahlt haben, über die wir vielleicht gleich noch reden, und weniger die Formation, die ein Problem darstellte. Oder siehst du das anders?
Nein, das sehe ich genauso. Wir haben ja in unserer letzten Folge bei unserem Startelf-Tipp ja genau die 11 Mann auf dem Platz getippt und ein Stück weit auch gefordert, die jetzt dann in Kiel aufgelaufen sind. Und also wen wollen wir kritisieren, mit unserer Startelf-Tipp halt zu 100% umgesetzt wird. Und wenn der VfB dann nicht gewinnt, dann sind auch ein Stück weit wir schuld, weil wir die falschen 11 Spieler dann vielleicht gefordert haben. Aber ich habe jetzt auf der Bank tatsächlich niemanden gesehen, von dem ich gedacht hätte, okay, der muss jetzt spielen, damit der VfB erfolgreicher ist. Also ich glaube schon, dass das die besten 11 Spieler waren, die der VfB aktuell im Kader hat, die dann in Kiel auf dem Platz standen, um dieses Spiel zu gewinnen.
Also es konterkariert ein Stück weit unser Fachwissen, das wir eh nicht haben, aber zumindest immer so tun, als hätten wir es. Aber wenn dann natürlich genau die 11, die wir gefordert haben, gleich zu so einer Leistung beitragen, wie wir sie in der ersten Halbzeit gesehen haben, dann sollten wir uns in Zukunft vielleicht auch mal Gedanken machen und nicht nur die Mannschaft. Lasst uns mal ins Spiel schauen. Wir haben natürlich wieder jede Menge Szenen mit dabei. Und ja, also ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin immer noch total enttäuscht von der Mannschaft. Ich meine, dass wir nach dem Spiel sagen können, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, nach dem 1:2 und nach der roten Karte für Leo Stergiou haben wir Moral bewiesen. Das ist für mich ein Feigenblatt, ein Stück weit. Weil warum kam der VfB überhaupt erst in so eine Situation? Ja, Kiel hat das gegen uns auch gut gemacht. Die haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten vieles richtig gemacht. Aber der VfB hat sich doch durch eine desolate erste Halbzeit selbst in die Situation manövriert, dass man im Nachgang noch zufrieden sein muss, dass man das Spiel nicht verloren hat. Also das ist mir halt einfach, nee, das lasse ich da nicht gelten. Also nur weil es dann ab einem bestimmten Moment dann endlich soweit war, dass man die Grundtugenden abrufen konnte und sich in dieses Spiel reingefightet hat. Und zwar in dem Moment, als es eigentlich nicht mehr viel zu gewinnen gab für den VfB Stuttgart und dann am Ergebnis auch erkennbar nichts, de facto nichts mehr zu gewinnen gab. Ja, erst da haben sie dann gemerkt, was es braucht, um in Kiel zu bestehen. Und ja, das enttäuscht mich einfach wahnsinnig. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ich sehe es ganz genauso. Und das ist natürlich ein schönes Narrativ, das du dann stricken kannst, als dann auch offizieller Vereinskanal, um dann zu sagen, ja, Moral bewiesen in Unterzahl, aber es ist ja nicht so, dass man ohne Fehler in Rückstand geraten ist und ohne Fehler in Unterzahl geraten ist. Und dann irgendwie dieses Narrativ dann zu bemühen, finde ich halt schon auch schwierig, weil du machst die Leistung dann besser, als sie ist. Und eigentlich muss man davon ausgehen oder mal davon absehen, dass man von Anpfiff an 11 gegen 11 spielt und es steht 0:0 und was du da halt erstmal auf den Platz bringst, war aus meiner Sicht tatsächlich viel zu wenig. Und dass du am Ende dann dagegen hältst, ja, das kann ich wirklich auch gutieren, das war gut. Da hat die Mannschaft Moral gezeigt, aber aus meiner Sicht dann tatsächlich viel zu spät. Und man darf ja nicht vergessen, da spielt halt Vizemeister gegen Aufsteiger und da spielt ein Champions League Teilnehmer gegen Aufsteiger. Und dann ist es halt wirklich viel zu wenig, wenn man sich hinterher dann drauf beziehen muss, dass man die letzte halbe Stunde oder über eine halbe Stunde dann in Unterzahl gut mitgehalten und sogar noch ein Tor erzielt hat.
Ja, jedem muss doch klar gewesen sein, dass das Spiel in Kiel über talentfreie Tugenden entschieden wird. Jedem. Und dann legst du so eine erste Halbzeit hin. Ja, eine Halbzeit, in der es wirklich an allem mangelte, was Fußball, vor allem gegen Mannschaften wie Kiel, ausmacht. Laufbereitschaft, Energie, Intensität, Kreativität, Leidensfähigkeit, Schärfe, Tempo. Ernsthaftigkeit, Siegeswillen, du kannst die Liste weiterführen. Da gibt's noch genügend Begriffe, die ich jetzt hier reinwerfen konnte. Und zu keinem Zeitpunkt hatten wir überhaupt mal Kontrolle. Von Dominanz will ich gar nicht erst sprechen. Ja, das, was ich gesehen habe, was ich in diesem Spiel beobachten musste, kann nichts mit dem zu tun haben, was Sebastian Hoeneß seinen Spielern in der Spielbesprechung mitgegeben hat. Und er sagte ja auch noch im Vorfeld, dass das ein richtungsweisendes Spiel ist, dass das eine sehr bedeutsame Partie ist. Natürlich sind es alles bedeutsame Partien. Es gibt keine, wo du sagst, Mensch, heute kommt es noch nicht so sehr drauf an. Aber du weißt einfach, du fährst da nach Kiel, du kennst den Rasen, da haben alle möglichen Journalisten im Vorfeld drüber geschrieben und gesprochen. Du weißt, auf was du dich hier einlassen musst und du weißt im Endeffekt, okay, hier muss ich erstmal das matchen, was Kiel reinbringt. Galligkeit, Aggressivität, Laufbereitschaft, ich habe es gerade eben gesagt. Und dass du dann wirklich in der Anfangsphase das noch nicht mehr matchen kannst, ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube, das ist das, was es so schwer für mich macht, die aktuelle Situation richtig zu greifen. Ich kann es mir einfach nicht erklären, weil wir wissen, die Mannschaft kann es. Das habe ich schon so oft gesagt. Die haben alle nachgewiesen, dass die kicken können. Das ist nicht wie früher, wo wir irgendwelche Spieler verpflichtet haben und gehofft haben, dass die halt irgendwie Qualität auf den Rasen bringen. Tassos-Donis oder sonst irgendwas. Da gab es dann ab und zu mal irgendwie so einen kleinen Highlight-Moment und man hat gedacht, Mensch, jo, das könnte echt mal was mit ihm werden. Aber konstant gab es da nie gute Leistungen. So, jetzt haben wir Spieler, die alle auf lange Zeit auch bewiesen haben, dass sie gute Leistungen zeigen können. Und aktuell schaffen sie es in keiner Phase, in wirklich keiner Phase, einfach mal ihr Leistungsmaximum zu erreichen. Sondern selbst in den jetzt noch guten Phasen ist das dann eher im Vergleich zu den bisher gezeigten Leistungen, vor allem in der letzten Saison, aber auch in der Hinrunde, eher durchschnittlich, bei dem einen oder anderen vielleicht manchmal ein bisschen überdurchschnittlicher. Und dann gibt's natürlich ab und zu mal Ausreißer wie Nick Woltemade, der halt einfach mal eine super Partie macht. Aber dann hört's auch schon wieder auf. Ich kann's mir nicht erklären. Ich bin wirklich sprachlos.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und wir müssen jetzt dann auch wirklich so in die Küchenpsychologie-Trickkiste irgendwie reingreifen, dass in der letzten Saison der VfB in einen Flow gekommen ist, ohne die Grundtugenden dafür abrufen zu müssen. Also da lief's halt einfach, ja. Und jetzt wartest du so ein Stück weit darauf, dass es vielleicht auch wieder so läuft, aber du bringst erstmal nicht das rein, was du reinbringen musst. Du hast gesagt, du musst halt Kiel matchen, du musst den Einsatz von Kiel matchen, du musst diese Körperlichkeit matchen. Und das ist dem VfB nicht gelungen. Und dann gehst du ja sogar in Führung und du gehst zum vierten Mal in Folge in Führung, ja. Du bist gegen die Bayern in Führung gegangen, du bist gegen Hoffenheim in Führung gegangen, du bist gegen Wolfsburg in Führung gegangen und nie kannst du so ein Spiel ziehen. Und das verstehe ich halt nicht. Also du musst doch mit der Führung im Rücken gegen einen Aufsteiger, auch auswärts, dann eine gewisse Selbstverständlichkeit irgendwie ins Spiel reinbringen können. Und das hast du halt überhaupt nicht geschafft. Und ich war nach dem 1-0 wirklich sehr, sehr optimistisch, weil ich dachte, hey, sie bringen endlich mal diese Gradlinigkeit mit rein, die wir immer fordern. Aber es hat irgendwie nichts genutzt.
Ja, ich denke noch darauf rum, was du gesagt hast im Bezug zur letzten Saison, dass wir da vielleicht diese Grundtugenden nicht brauchten, aber mir fallen so viele Beispiele ein, wo die Jungs sich wirklich den Arsch aufgerissen haben für jeden einzelnen Ball und ich meine mich zu erinnern, ich müsste natürlich die Spiele jetzt alle nochmal gucken, aber mein Bauchgefühl, lass es mich so ausdrücken, mein Bauchgefühl sagt mir, nee, die waren extrem scharf ab der ersten Minute, mit Ausnahmen, klar, aber über weite Strecken waren sie immer extrem scharf ab der ersten Minute und haben dann sich relativ schnell auch belohnt für diese Leistung und dann fing es langsam an, von alleine zu laufen. Da gebe ich dir absolut recht. Auch während eines Spiels ließ dann die Intensität mal nach, aber da waren wir halt so gut im Spiel, dass wir das halt einfach über ja, hohe Qualität, gute Pässe, Balltempo etc. so ein Stück weit rausnehmen konnten. Wir haben den Gegner laufen lassen, man kennt ja die ganzen Floskeln. All sowas haben wir halt dann hinbekommen. Aber an erster Stelle stand eigentlich immer diese Gier auf Erfolg, diese Gier auf den Ball, ja, diese Gier auf die nächsten drei Punkte. So, das war irgendwie immer spürbar. Und jetzt hast du da eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die diese Gier nicht mehr gänzlich verkörpert. Also es gibt immer wieder Phasen, da läuft's ganz gut und dann habe ich das Gefühl, dass man denkt, okay, jetzt sind wir wieder drin, jetzt wird's wieder laufen und dann gibt's, ich weiß nicht, ob es ein Spannungsabfall ist oder Konzentrationsprobleme, das ist einfach super schwer für die Mannschaft, über 90 Minuten diese Spannung aufrechtzuerhalten, die du brauchst, egal gegen welchen Gegner, wir haben es ja jetzt gesehen, ob es der Vorletzte ist oder der Tabellenführer. Du brauchst gegen jeden Gegner eigentlich über 90 Minuten dein Maximum-Level, um Punkte bzw. Siege einzufahren. Das haben wir jetzt präsentiert bekommen. So, und das scheint der Mannschaft momentan nicht mehr zu gelingen. Liegt natürlich auch daran, dass wir kurz davor stehen, jetzt das 40. Pflichtspiel in dieser Saison zu bestreiten. Das ist körperlich und mental eine massive Belastung. Und da habe ich jetzt noch nicht mal die Nationalspieler mit einbezogen, die ja noch deutlich mehr Spieler absolvieren wollten. Aber ich bin nicht hier, um jetzt wieder Ausreden zu suchen oder sonst irgendwas. Weil das, was ich auf dem Platz gesehen habe, war halt eindeutig. Kiel war ab der ersten Minute das bessere Team. Vielleicht nicht fußballerisch, aber nochmal, das, worauf es ankam, wenn du Bundesligaspiele gewinnen willst, habe ich in den ersten 45 Minuten, bis auf wenige Ausnahmen, nur, wirklich nur von Kiel gesehen.
Ja, Kiel war bei 100% und der VfB nicht. Und du gewinnst keine Bundesligaspiele, nicht gegen die Bayern, nicht gegen Wolfsburg und auch nicht gegen Kiel, wenn du nicht bei 100% bist. Da reichen halt keine 90%. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Kiel ist halt Vollgas und der VfB läuft halt auf drei Zylindern. Also so kam es mir jedenfalls vor.
Ja, und du hast auch gemerkt bei Kiel, die wussten genau, was sie vorhaben. Ja, die wussten natürlich, dass die neu formierte Abwehr nicht die Sicherheit ausstrahlen wird, die es braucht, um die vom VfB angestrebte Kontrolle zu erlangen. Das haben die sofort mit scharfem und gutem Pressing ausgenutzt. Also du hast einfach gemerkt, ja, okay, Kiel ist aggressiv gegen den Ball, sie attackieren früh. Das führte dann schnell dazu, dass Abstimmungsprobleme sichtbar waren bei uns. Die konnte Kiel noch nicht nutzen. Aber es führte halt auch dazu, dass Kiel insgesamt mehr Spielanteile hatte, als man es eigentlich annehmen sollte, wenn der VfB nach Kiel fährt. Auch wenn man weiß, dass Kiel was mit dem Ball machen kann, ist vermutlich trotzdem das Selbstverständnis von vielen VfB-Fans und von mir auch, dass der VfB Stuttgart das dominante Team ist bei einem Aufsteiger, der sich bislang auch nicht so leicht tut in der Bundesliga, eben wie du es gesagt hast, als Champions-Leaguist dahin zu fahren. Und selbst wenn man mal Champions League komplett alles rausrechnet, das war letzte Saison, selbst wenn du da als Tabellen-Achter, Neunter, was auch immer hinfährst, gehst du halt davon aus, dass du mit der Anlage an Spielerqualität, die du mitbringst, Kiel zumindest mal kontrollieren kannst. Ja,
ja.
Und ja, wir haben es nicht hinbekommen. Wir kamen darauf null klar. Ja, und dass ich jetzt hier sitze und sagen muss, dass das auch damit zu tun hatte, dass Angelo Stiller im Mittelfeld zum Beispiel fehlte, das ist eigentlich noch erschreckender. Ja, wir haben das schon am ersten Spieltag bemängelt. Es darf aber nicht sein, dass der VfB in seinem Bestreben nach Kontrolle und dominanten Fußball nur auf einen Spieler angewiesen sein kann. Was ist denn mit Enzo Mio? Warum schafft es denn Karasor nicht mit seiner Qualität, die er ja schon gezeigt hat, dass er diese Qualität mitbringt, sie so einzusetzen, dass er gemeinsam mit Mio gegen den Abstiegskandidaten Angelo Stiller zumindest mal halbwegs kompensieren kann. Also Stiller war ja nicht weg, er war ja trotzdem noch auf dem Platz. Es ist ja nicht so, dass wir nicht seine Diagonalbälle hatten, seine Chips hinter die Kette, das hat er ja alles noch gespielt und damit sogar noch das 2-2 vorbereitet.
Eben,
ja. Und wäre der VfB so viel besser gewesen, ja, wenn wir mit Stiller auf der 6 gespielt hätten? Ich mache da ein großes Fragezeichen dahinter. Und ich finde, damit macht man sich's auch wieder zu einfach, wenn man jetzt behaupten würde, naja, wenn der Stiller im Zentrum gespielt hätte, dann wäre das alles anders gelaufen. Nee, das ist mir alles zu bunt gemalt einfach. Ja, und jetzt mal Real Talk. Wir waren jetzt hier wirklich lange wohlwollend und zurückhaltend in den letzten Wochen. Aber seit Wochen sehe ich ein Team, das sich darauf verlässt, dass sie schon irgendwie spielerische Lösungen finden und sich der Flow des vergangenen Jahres von selbst einstellt. Wir versuchen, ja, so, die Spielweise aus der vergangenen Saison zu kopieren, ohne die, und ich sag's nochmal, entscheidenden Fähigkeiten mit abzurufen und einzusetzen, die du brauchst, um eben so Fußball spielen zu können, wie wir es theoretisch könnten. Ja, wir wissen, dass die alle kicken können. Die haben alle ihre Qualitäten. Keine Frage. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das sind tolle Fußballer und viele von denen sind mit Sicherheit auch tolle Menschen. Aber das alles ist nichts, wenn du nicht in der Lage bist, die Intensität deines Gegners zu matchen. Harte Arbeit schlägt Talent oder Qualität, wenn Talent nicht hart arbeitet. Ich weiß, auch das Phrase. Aber es stimmt. Es ist so einfach.
Es ist halt einfach so.
Ja. Es ist so einfach. Ja. Und jetzt ist nicht die Zeit, um locker aufzuspielen. Jetzt ist die Zeit, um wirklich um jeden Grashalm zu kämpfen. Anders funktioniert's nicht. Jetzt brauche ich brauche keinen Hackentrick. Ich brauche Klarheit und Entschlossenheit in jeder Aktion, in jeder Situation. Ja, mir fehlt die Spannung, mir fehlt die Gier, mir fehlt die Überzeugung. Das sind Dinge, die ich von jedem Spieler erwarte, der unser Trikot trägt, unabhängig von anderen Qualitäten. Ich kann es aushalten. Ich kann es wirklich aushalten, nach Spielen zu sagen, der kann's halt nicht besser, aber der hat sich den Arsch aufgerissen. Ich trage es aber nicht, wenn ich nach so einer ersten Halbzeit Zweifel bezüglich der Einstellung habe. Und eins noch, Sebastian, dann bin ich fertig hier. Ja, nach der roten Karte wurden diese Zweifel vielleicht nicht gänzlich ausgeräumt, aber die Jungs haben mir gezeigt, dass die Spannung da war, die Gier, die Leidensfähigkeit. Sie können das also entwickeln. Aber umso mehr nervt es mich, dass man dafür erstmal in so eine bescheuerte Situation kommen muss, ja, um diese Eigenschaften abrufen zu können. Das kann es doch wirklich nicht sein. Das muss doch jedem klar sein, um was es jetzt hier gerade geht. Und mir geht es nicht explizit um den Champions-League-Platz oder Euroleague. Es geht einfach darum, wie ich mich präsentiere als Team und auch als Einzelspieler. Das muss doch jedem klar sein. Ich spiele hier gegen Kiel. Da muss doch, also ja, sorry, ich habe gesagt, das war's. Also du.
Ja, und gerade bei uns langjährigen VfB-Fans, da kommen ja schon so ganz schlechte Vibes wieder auf, weil es ist schon so ein bisschen Vintage-VfB. Also, dass man gegen Gegner, von denen man ausgeht, dass man überlegen ist, dann vielleicht nicht alles reinwirft und die talentfreien Tugenden nicht mit auf den Platz bringt, sondern denkt, das wird schon irgendwie funktionieren mit ein paar Pässen und ein paar Hackentricks und so weiter. Nee, es funktioniert nicht. Und da habe ich schon wirklich, als ihr Spiel gegen Kiel gesehen habt, da dachte ich, das sieht so aus wie der VfB vor, weiß ich nicht, 4-5 Jahren oder so, ne? Also die nicht entschlossen genug auftreten, sich ein Stück weit auch tatsächlich in die Hose machen gegen Kiel dann halt, weil es dann nicht läuft. Und ich fand, das war zum Zuschauen wirklich schlimm. Und wie du gesagt hast, das Schlimmste daran ist ja, wir wissen ja, die 11, die auf dem Platz stehen, die können es halt viel, viel besser. Die könnten Kiel auseinandernehmen, wenn sie alles auf den Platz bringen würden, aber es klappt halt gerade nicht. Und das macht es halt für mich so frustrierend, dass du genau weißt, okay, wenn jeder das auf den Platz bringen würde wie in der vergangenen Saison, dann würde es halt viel besser aussehen. Aber aktuell scheint es aus verschiedenen Gründen nicht zu funktionieren. Und da ist jetzt wirklich jeder Einzelne gefragt, Team, Trainer, Spieler, Staff, alle, den VfB da wieder schnellstmöglich in die Spur zu bringen. Weil aktuell sieht es halt wirklich nicht gut aus, wenn man den VfB spielen sieht.
Ja, das ist noch milde ausgedrückt. Ja, wir hatten nach 75 Minuten die erste und einzige Ecke. Also ist jetzt wirklich nicht so, dass ich mich auf jede Ecke beim VfB freue. Aber wenn du
normalerweise kurz ausgespielt und führt eh zu nichts. Also insofern auch nicht ganz so schlimm, wenn es nicht viele Ecken gibt. Aber nach 75 Minuten, das ist halt schon spät.
Ja, das ist nicht nur spät, sondern beweist halt auch, wie wenig Torgefahr wir ausgestrahlt haben, wie selten wir aufs Tor geschossen haben. Wir haben in 90 Minuten 4-mal aufs Tor geschossen gegen die schlechteste Abwehr der Liga. 4 Torschüsse. Aufs Tor gingen 2, die waren beide drin, immerhin effizient, das kann ich an der Stelle wieder sagen.
Aber genau, da möchte ich auch nochmal kurz dann intervenieren und sagen, natürlich darf man auch die positiven Aspekte des Spiels sich rauspicken und sich darüber freuen, weil ich habe mich zum Beispiel total darüber gefreut, dass Demirovic getroffen hat und sich den Treffer auch verdient hat tatsächlich und ich habe mich brutal über das Comeback von El Bilal gefreut. Also man darf nicht alles nur schwarz oder weiß sehen, sondern man darf das Spiel schon relativ dunkelgrau sehen, aber die Highlights darf man auch mitnehmen und das waren tatsächlich die Tore, das Tor von Demirovic und das Comeback von El Bilal so rum.
Das versuche ich grundsätzlich so zu handhaben, wenn wir über Spiele sprechen. Ich versuche nicht alles in Schutt und Asche zu reden, aber manchmal muss auch einfach was von der Seele. Also das
auf jeden Fall.
Ja bald. Frustbewältigung, ja? Ja, ich sitze ja seit Samstag hier und platz fast. Und selbst das haben sie mir genommen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Als sie dann die rote Karte bekommen haben, habe ich meinen Laptop zugeschlagen und hatte eigentlich die Schnauze voll. Dann treffen die gleich wieder. So, und dann habe ich wieder Hoffnung und denke mir, Mensch, jetzt geht ja was. Selbst wirklich, mein Frustmoment wurde mir geraubt am Samstag. Selbst das wurde mir nicht gegeben. Ja, und ich möchte noch was dazu sagen. Für alle, die jetzt in die Kommentare schreiben, dass wir nicht vergessen sollten, wo wir herkommen. Ja, verdammt. Aber ich will da nicht wieder hin, wo wir herkommen. Ja, wir haben auch viel zu gute Spieler, um uns daran zu orientieren, wo wir herkamen. Wir haben eine Mannschaft, die mit konstanten Leistungen zur Top 6 der Bundesliga gehören kann. Dass das natürlich in Alexander Werle, in Fabian Wohlgemuth und in Sebastian Hoeneß so klar nicht sagen, kann ich auch verstehen, weil es setzt natürlich automatisch sie und auch die Spieler unter Druck. Aber guckt euch einfach mal die Kaderqualität an. Das sind gute Spieler. Das sind alle Spieler mit hohen Marktwerten, mit Interessenten etc. Ja, das ist aber am Ende ist das ja Leistungssport. Da denke ich doch nicht ans Minimalziel, wie nicht absteigen oder sowas. Ja, wenn ich einen Kader mit x Nationalspielern habe, dann möchte ich natürlich auch das Maximale damit erreichen. Ich möchte doch mein volles Potenzial entfalten. Ich möchte das Maximum mit dieser Kaderqualität rausholen. Ja. Für mich ist das einfach kein valides Argument, bis zu einem gewissen Grad, ja, wenn es darum geht, wie man mit manchen Rückschlägen umgeht. Also sei es das Außen der Champions League, sei es so Spiele gegen Bayern, da lasse ich mir das immer gefallen, dass man wieder auf den Teppich kommen muss und sagen muss, okay, pass auf, wir spielen immer noch gegen Bayern München, ja, und vor anderthalb Jahren waren wir froh, wenn wir, keine Ahnung, mal irgendwie einen Punkt geholt haben, auswärts in Bochum, ja, und geschweige denn, wenn wir mal ein Auswärtsspiel gewonnen haben. Das kann ich alles noch nachvollziehen. Aber das jetzt hier anzuwenden, das stimmt halt und passt halt auf überhaupt nicht. Du hast mit Kiel einen Aufsteiger, der ein Etat hat, der ist lächerlich. Die sind uns in allen Mannschaftsbereichen unterlegen. Sie haben nur eins, was sie reinwerfen können, und das ist die Gier, Aggressivität, Intensität, Einstellung im Endeffekt. So, und wenn man uns damit schlägt, ja, also dann bedeutet das eins, wir bringen diese Einstellung nicht mit und wir können unsere Qualitäten nicht abrufen. Ja. Und dann verlierst du gegen Kiel oder spielst unentschieden, ja.
Genau, und ich bin da komplett bei dir. Also natürlich darf man nicht vergessen, wo wir herkommen, aber man darf auch nicht vergessen, welchen tollen Weg der VfB in den letzten ein, zwei Jahren gegangen ist. Und
ja, da können wir dann später drüber reden. Jetzt aktuell bringt mir das halt nichts.
Genau.
Sorry, Sebastian, ich möchte dich gar nicht angreifen dafür, aber
genau, nein, ich wollte eigentlich in die gleiche Stoßrichtung argumentieren wie du, denn der VfB ist nicht mehr der VfB von vor ein, zwei Jahren, denn vor ein, zwei Jahren hätten wir gesagt, oh, Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig, das ist sowieso, können wir eigentlich abschenken, wir gewinnen sowieso nicht, und jetzt sagen wir und sagen auch unabhängige Journalisten und Journalistinnen, das ist ein Duell auf Augenhöhe, also ein Duell auf Augenhöhe gegen RB Leipzig, und wir fühlen das ja auch so, ne, und wir denken, wir können das gewinnen, und aber dann musst du auch nach Kiel fahren mit der Gewissheit, gegen Aufsteiger müssen wir eigentlich auch gewinnen. Und insofern, ja, man darf sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen, wo wir vor zwei, drei Jahren noch standen. Aber man sollte auch den Weg, den der VfB seitdem gegangen ist, nicht außer Acht lassen. Und wir haben viel Geld investiert, wir haben einen richtig guten Kader, und es ist ein Kader, der sollte eigentlich unter den Top 6, 7, 8 irgendwie stehen. Und er sollte vor allen Dingen gegen Kiel besser auftreten.
Und weil wir diesen Weg gegangen sind mit vielen Menschen, die immer noch da sind hier beim VfB Stuttgart, sei es auf dem Platz, sei es am Rande. Genau deshalb ärgert es mich so sehr, dass wir jetzt anfangen, diesen Weg ein Stück weit zu torpedieren, indem wir halt einfach nicht mehr bereit sind, diese Leistungsgrenzen in jeglicher Fasson anzugreifen, die wir damals eben mehr oder weniger aus dem Ärmel geschüttelt haben. Allein, dass du vorhin gesagt hast, du hattest das Gefühl, dass man gar nicht diese Grundtugenden brauchte, zeigt halt, wie selbstverständlich sie auch abgerufen wurden. Der VfB brauchte diese Grundtugenden. Aber das war halt einfach, das war das Wesen der Mannschaft. Das war immer das Mindeste, was du von dieser Mannschaft bekommen hast. Also wenn wir gegen Leverkusen verlieren und gegen den DFB, ja, dann nicht, weil der VfB sich nicht einen Arsch aufgerissen hat, sondern dann waren es halt andere Faktoren. Und damit kann jeder leben, jeder, weil niemand wird dieser Mannschaft einen Vorwurf machen, wenn sie wirklich alles reinwirft, über 90 Minuten, muss ich dazu sagen, und dann von einem kompetitiven Gegner, und das kann Kiel an einem guten Tag auch sein, klar, einfach ja zwei Dinge reingeschweißt bekommt, man schießt selber nur zwei und fährt mit einem Punkt nach Hause. Da wird keiner was sagen. Natürlich wird es dann immer noch ein paar Leute geben auf Social Media oder sonst wo, die dann sagen, das kann es ja wohl nicht sein, gegen den Aufsteiger, doch sowas passiert. Und manchmal ist es auch Pech, das darf man auch nicht vergessen. Nur das war es am Samstag nicht. Es war kein Pech und es war auch nicht irgendwie ein überambitioniert starker Gegner oder sonst irgendwas. Nein, es war einfach eine richtig, richtig schlechte erste Halbzeit und es war dazu auch noch ein schlechter Start in die zweite Halbzeit. So, und dann hat die Mannschaft den Schalter umlegen können und hat sich dieses Unentschieden wirklich durch eine couragierte Leistung verdient. Ja, sie ist zum Beispiel nicht auseinandergebrochen. Ja, da gibt es genügend andere Beispiele, auch von Top-Mannschaften, die auf einmal dann, weiß ich nicht, 0-3, jetzt hätte ich fast gesagt, in Mainz verlieren. Aber mittlerweile gehört ja Mainz leider Gottes auch zu den Top-Mannschaften. Ja, ich glaube übrigens, wenn Mainz nächstes Jahr wirklich Champions League spielt, dann spielen die so eine Zirkusmusik, wenn statt der Champions League-Hymne, wenn Mainz da steht. Das kann ich mir richtig vorstellen. Na gut, sei es drum. Wir haben, glaube ich, momentan wirklich keinen Grund, auf andere zu blicken und sie lustig zu machen. Nein. Ich weiß wirklich nicht, wie wir heute über das Spiel reden sollen. Wir müssen, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, dass uns halt wirklich diese mangelnde Schärfe in der ersten Halbzeit viel zerschlagen hat von dem, was theoretisch möglich gewesen wäre. Es ging bis auf die beiden Tore wirklich von uns keine Torgefahr aus. Ich habe das gerade eben schon mal angedeutet. Kiel schloss das Zentrum. Ich versuche es jetzt mal halbwegs analytisch, ja, und die Emotionen ein bisschen rauszunehmen. Kiel schloss halt das Zentrum, ja, und spielte dann 1-gegen-1 auf den Flügeln. Du kannst das mit Dribblings und guten Bewegungen auf den Halbspuren etwas lösen und entzerren. Das ist uns auch phasenweise gelungen, aber wirklich nur in wenigen Phasen. Ja, unsere Ausbeute am Samstag waren 5 erfolgreiche Dribblings in 90 Minuten. Als Vergleich, normalerweise liegen wir im Schnitt bei 12 erfolgreichen Dribblings in einem Bundesligaspiel. Und es lag nicht daran, dass Kiel es hier besonders gut verteidigt hätte. Sie haben es gut gemacht, aber eben nicht besonders gut, sondern daran, dass wir diese Situation gar nicht kreiert haben. Ja, wir hatten 10 Dribblingversuche in 90 Minuten. Führig gar keinen. Undav einen, der war nicht erfolgreich. Mio einen, zwar erfolgreich, aber auch nur einen. Der Einzige, der geliefert hat, war Nick Woltemade. Der hat es 4-mal versucht und war 3-mal erfolgreich. Und Jamie Leveling, der hat es auch 3-mal versucht, war 1-mal erfolgreich. So, und ich ärgere mich, weil wir wissen, es geht Und es klappt in der Regel auch, wenn wir über diese Triplings, über Doppelpässe, wir haben es doch alle gesehen, Maxi Mittelstädt und Chris Führig auf ihrer linken Seite, das haben wir doch alles miterlebt. Und schau dir doch mal bitte, Sebastian, dann sind wir gleich beim Tor, schau dir doch bitte mal das Tor von Jamie an. Das ist halt einfach stark gemacht, das kannst du kaum verteidigen. Ja, hier passiert einmal genau das, was du brauchst, um Spiele zu gewinnen. Punkt. Egal gegen wen. Das ist eine gute Tempoverschärfung. Enzo kommt über die Halbspur, gewinnt das 1 gegen 1 und hat die Technik, sofort diesen Chip auf Jamie zu spielen. Leveling nimmt den Ball gut mit und hämmert ihn einfach ins Tor. Da wird nicht überlegt, ob ich nochmal nach hinten ablegen soll. Da bringe ich auch Dennis Undaff nicht in die Situation, ob der jetzt sich überlegen muss, schieße ich oder lasse ich den Ball wieder durch. Nee, Chance erkannt, ab, direkt in die Bude rein damit. So. Keine Ablagen in den Rückraum, geradlinig, technisch gut, mit Überzeugung. Es ist nicht so kompliziert. Es ist nicht so kompliziert. Da hat man es gesehen.
Genau, und ich war, nachdem ja Kiel wirklich gut angefangen hatte, dann total positiv gestimmt. Die erste Chance für den VfB und dann gleich genutzt und das wirklich mit viel Überzeugung, wie du sagst. Also nicht nochmal abgelegt, nicht nochmal geguckt, sondern einfach den Ball reingehämmert, dann auch mit, ja, vielleicht ein bisschen Mithilfe vom Kieler Torwart, der nicht ganz so gut aussah. Das fand ich halt wirklich stark. Und ich glaube, für Jamie Leveling das zweite Saisontor auch viel zu wenig. Ja, also wenn du halt siehst, was unsere Außen an Torgefahr erzeugen und was dann am Endeffekt bei rausspringt, ist halt wirklich viel zu wenig, aber die Situation fand ich dann wirklich stark, weil Jamie Leveling sich wirklich in Herz nimmt, das Ding halt dann wirklich rein, wie du sagen würdest, brutalisiert, fand ich großartig. Ich dachte, okay, das sieht eigentlich ganz gut aus, der VfB führt, obwohl er eigentlich keine Chancen hatte, mit der ersten Chance dann gleich das 1-0 und da könnte jetzt irgendwas entstehen, aber ja, leider entstand nicht so viel draus.
Wobei ich sagen muss, du hast schon gemerkt, dass uns das Tor etwas, wie gesagt, ich habe es gerade eben einleitend extra nochmal hinzugefügt. Wir müssen das alles schon im Hinterkopf behalten, dass wir nicht diesen Einsatz gezeigt haben in der ersten Halbzeit, den man zeigen muss, um Spiele zu gewinnen. Dennoch, sage ich jetzt, nach diesem Tor hast du gemerkt, der VfB bekam etwas mehr Sicherheit. Wir stellten früher zu, zwangen Kiel früher zu langen Bällen, die mehr und mehr bei uns landeten. Da hatte ich schon das Gefühl, wir fighten uns jetzt rein. Der VfB bekommt sozusagen einen Fuß in die Angriffsbemühungen. Das war nicht immer schön, keine Frage, aber das haben wir ja auch im Vorfeld gesagt. Aber das waren 10 Minuten, in denen ich das Gefühl hatte, sie bemühen sich irgendwie, sich da reinzufighten. Alles, wie gesagt, nicht auf dem Niveau, das ich erwarten würde, aber eben auch nicht Vollkatastrophe.
Das stimmt.
Ja, und dann können wir natürlich, jetzt können wir über die Herangehensweise nach Führung sprechen. Die Kontrolle konnten wir erstmal nicht erlangen. Also das hatte ich nicht das Gefühl, dass wir die komplette Kontrolle haben. Denn wir ließen Kiel ja auch immer mal wieder kommen situativ, nahmen sie dann erst ab der Mittellinie auf, stellten uns kompakt mit engen Ketten auf. Kiel setzte dann auf einen langen Ball. Die fanden, ich habe es gerade eben schon gesagt, keine Abnehmer. Aber deutlich wurde schon, dass wenn die langen Bälle mal ankommen, wird es sofort gefährlich.
Ja, so.
Und da waren viele Blocks nötig. Das haben wir auch nicht schlecht gemacht an der Stelle. Mhm. Aber die Frage ist halt, willst du es abwartend angehen oder muss dein Anspruch nicht sein, den Gegner direkt weiter zu stressen und mit der Führung im Rücken die Spielkontrolle zu übernehmen? Ja, wenn ja, du absolut. Letzteres, ja. Aber wenn du Letzteres willst, musst du natürlich in der Lage sein, das Ganze auch umzusetzen. Und hier dürfen wir zumindest mit der gezeigten Leistung in der ersten Halbzeit ein Fragezeichen setzen.
Ja.
Also da muss man halt sagen, okay, sie waren offensichtlich nicht in der Lage. Und in der 29. Minute sehen wir ja ein Beispiel, wie es funktionieren kann, wenn du eben diese Strategie wählst mit hohem Gegenpressing, Druck ausüben, den Gegner hinten einschnüren. Weil da haben wir das dann mal wieder gemacht. Wie gesagt, wir haben das immer sehr situativ angepasst, ob wir jetzt eben hoch oder nicht so hoch angelaufen sind. Hier haben wir das gemacht. Gutes, hohes Gegenpressing. Wir holen uns den Ball im rechten Halbraum vom Gegner, verlagern gut nach links, spielen dann Mio frei. Super gemacht. Der mit einem guten Chip Leveling bedient. Jamie spielt dann direkt auf Undaff, der zieht sofort ab, aber dessen Schuss wird geblockt. Also, sie können es theoretisch.
Ja. Ja.
Aber es ist halt ein hoher Invest, das verstehe ich schon. Und deswegen, ich weiß nicht, wie oft ich das heute gesagt habe, aber genau deswegen bin ich so wütend. Weil du siehst es geht. Und ich glaube, wenn du in den ersten 45 Minuten oder anders, wenn du in den ersten 30 bis 35 Minuten das gezeigt hättest, was du in den letzten 30 bis 35 Minuten an Einstellung auf den Platz gebracht hättest, hättest du wahrscheinlich schon eine 2-0-Führung rausgeschossen. Vielleicht sogar eine 3-0-Führung. Und das macht's so unerträglich für mich. Das ärgert mich so sehr. Wirklich.
So. Da bin ich komplett bei dir. Ne? Also ich hatte schon ein paar Mal diesen Vergleich bemüht, dass halt wie der Schüler, der halt vor der Klausur halt ganz viel lernt und eigentlich alles auf dem Kasten hat und es dann einfach nicht abruft. Ja? Und du siehst ja punktuell, der VfB erkannt es ja. Ne? Sie können es nach wie vor und sie können auch Kiel auseinanderspielen, aber sie zeigen es einfach viel zu selten und machen nach dem 1-0 nicht weiter. Und dann gerade direkt im Gegenzug nach der vergebenen Undarf-Chance, was jetzt wirklich nicht sein Fehler ist, er wird halt geblockt, fällt dir halt das 1-1 dann irgendwie ein Stück weit auch so aus heiterem Himmel eigentlich.
Ja, also es war eine Phase, da hatte ich das Gefühl, okay, die Organisation stimmt bei uns. Und wir hatten auch ausreichend Spielanteile, als dieses Tor fiel. Und dann Nübel schlägt den Ball, also aus meiner Sicht überhastet und eigentlich auch ohne Adressaten hinten raus. Und er hat ja dieses Beispiel schon eine Woche davor geliefert. Also hätte ich mir jetzt gedacht, okay, vielleicht kriegen wir es diesmal besser hin. Sei es drum. Kiel fängt den Ball ab, wir will umschalten in dem Moment, schafft das aber nicht, weil wir auch hier eigentlich gut nachsetzen. Dennoch holen sie einen Einwurf raus. So weit, so gut. Dann gibt's den weiten Einwurf von Maschino. Und dann ist es halt das Thema, was machen wir da mit Skripski? Der positioniert sich auf einer Achse zwischen Elfmeterpunkt und zweiten Pfosten und wartet dort auf die Kopfballverlängerung. Das ist nichts. Das ist nichts Besonderes. Das ist nicht irgendwie eine super Idee, die man so noch nie gesehen hat. Darauf kann man sich einstellen. Und warum sich hier weder Leveling noch Undav angesprochen fühlten, zumindest mal Tuchfühlung zu Skripski aufzunehmen, dafür habe ich keine Erklärung. Es wird natürlich dann irgendwie auch nicht gefragt oder vielleicht wollen sie auch darauf nicht antworten, die Spieler. Aber das kann ich nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es mir nur so erklären, dass die beiden genau das gemacht haben, was ihnen im Vorfeld gesagt wurde. Denn es soll den Rückraum abdecken und Jamie den zweiten Pfosten. Aber beide müssen hier halt auch eigene Entscheidungen treffen sich gegebenenfalls absprechen. Ja, dass Hendricks davor dieses Kopfballduell verliert, ist blöd, keine Frage. Aber damit kann ich leben. Sowas passiert einfach in solchen Situationen. Das darf passieren, sollte nicht passieren, darf passieren. So, diese Weiterleitung, die kannst du dann halt einfach noch verteidigen und das haben wir nicht gut gemacht und kriegen deswegen dieses 1-1. Was ein tolles Tor war von Skripski, das muss man dazu sagen.
Der auch aktuell absoluten Lauf hat. Ne? Was waren es jetzt, letzten 6 Torschüsse, alle drin von ihm? Also in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass der gerade vom Glück geküsst ist. Das darf man dann auch nicht vernachlässigen. Aber so frei, wie er da steht, ja gut, da macht er den Ball halt auch.
Ja, also ich hatte überhaupt keine Gegenwehr. Also ja? ich wollte im Vorfeld tatsächlich noch, als wir die Gegnervorschau gemacht haben, zu dir sagen, ja, Steven Skripski ist so ein typischer Spieler, von dem man nie was hört und dann trifft er gegen den VfB doppelt. Ich habe mir diesen Spruch gespart, ja. Kann ich natürlich jetzt behaupten. Aber es kam so. Es kam so. So, Gegentor. Ja, Stuttgart kriegt wieder eine auf den Sack, führt dazu, dass sie wieder unsicherer werden. Und Kiel gibt das ganze Auftrieb. Ja, so der VfB, also warte, ich muss ja noch mal anfangen, mehr oder weniger. Du bist ja eigentlich voll im Spiel. Du hast diese Führung und kriegst dann zugegeben durch eine blöde Aktion das 1-1. Aber dass das wieder ausreicht, um uns so zu verunsichern, das kann ich mir halt auch nicht erklären, weil wir sind ja jetzt kein geprügelter Hund, der von Niederlage zu Niederlage eilt, sondern es gibt ja gute Phasen bei uns. Selbst im Spiel gegen Bayern hatten wir genug gute Phasen drin. Wir haben in Hoffenheim ein Spiel gespielt, das du eigentlich 3-1 gewinnen musst. Da machst du die Chancen nicht rein. Also was ich damit sagen will, ist, das Selbstvertrauen kann doch nicht jetzt schon komplett im Keller sein. Es kann doch nicht sein, dass ein 1-1 in der 30. Minute gegen Kiel dazu führt, dass sich beim VfB die Abspielfehler auf einmal wieder mehren, ja? Kiel kam dadurch immer wieder zu Umschaltsituationen. Und warum? Weil sie aggressiv durchzogen. Die haben diese Fehler provoziert, die haben sie erzwungen, weil sie immer draufgegangen sind. So. Und Abschlüsse, die hatten wir sowieso nicht mehr. Du musst mal überlegen, nach der Chance von Dennis Undav hatten wir keinen Abschluss
mehr. Nichts mehr.
Natürlich, ne? Also es gab noch das 2-2, aber sonst nichts.
Ja, gut.
Null. Ja. Null. Und bei Kiel kommen plötzlich auch die langen Bälle an. Ja, schau dir das Ding an von Maschino in der 39. Minute. Das ist ein langer Ball von Ivicic auf Skripski. Der legt ab auf Rosenboom, der völlig frei auf dem Flügel ist. Erinnere dich, was wir in der Gegnervorschau gesagt haben.
Die Flügel.
Und wann kommen sie, wenn man sie lässt?
Ja.
Und wir haben ihnen die Möglichkeit
gegeben. Wir haben sie gelassen.
Und dann bekommt Rosenboom überhaupt keinen Druck von uns. Kann dementsprechend die Flanke perfekt zwischen Stiller und Stergio schlagen.
Richtig gut, ja.
Aber klar, wahrscheinlich kriege ich die hin. Also wenn ich so wenig Druck bekomme,
ja, wenn du so viel Zeit hast, ja,
dann kriege ich die wahrscheinlich auch noch da irgendwie halbwegs hin. So, und Maschino setzt dann den Kopfball. du kannst es deinem Gegner nicht so einfach machen. Das ist ein schlechtes Anlaufverhalten und vorhin haben wir darüber gesprochen, wie man gut anläuft, wie man dadurch auch dann hohe Ballgewinne erzielt und zu Chancen kommt. Hier laufen wir schlecht an, keine gute Zuteilung und dann reichen wirklich simpelste Mittel, um gegen uns zu Chancen zu kommen. Und ja, das zieht sich ja wirklich durch. Also, dass wir wirklich zu einfach Gegentore fressen, zieht sich ja komplett durch.
Ja, das ist so, ne? Und ich bin da dann wirklich immer wieder bei der Headline, die der Andreas für einen Vertikalpass geschrieben hat, zu dumm für Europa. Also, du stellst dich halt aktuell, sorry, aber zu dämlich einfach an. Beim Verteidigen oder auch beim Tore erzielen. Also, du bist halt ein Stück weit zu dämlich aktuell.
Wer nicht zu dämlich war, war der Trainer, weil der hat aus meiner Sicht genau das Richtige gemacht. Ja. Er hat Undav und Führig rausgenommen, beide mit richtig schwachen Leistungen und meiner Meinung nach auch Bankkandidaten für das Spiel gegen Leverkusen.
Ja.
Ich meine, das sind Nationalspieler. Ja, das sind die Spieler, die in schweren Phasen Verantwortung übernehmen müssen. Ja.
Sollten,
könnt ihr, ja, genau. Könnt ihr selber mal in die Kommentare schreiben. Nein, lasst es. Ob sie die Verantwortung übernommen haben. Schreibt es in die Spotify-Kommentare. Demirovic und Brun Larsen kamen dafür ins Spiel. Ja, und dann läuft es eben nach dem VfB, oder nach dem Hashtag VfB-Sein-Prinzip.
Ja, das war VfB-Sein.
Direkt dieses Tor von Skripski. Nach dem Anstoß wird der Ball nach hinten gespielt, langer Ball und, ich muss schon wieder dazu sagen, der VfB hat sich ja darauf eingestellt, weil sie sind ja eben nicht voll draufgegangen, sondern sie haben sich ja eher nach hinten fallen lassen und nur zwei Spieler sind vorne draufgegangen. Also sie wussten, da kann ein langer Ball kommen. So.
Und dann gibt's diesen Lang. Bei Kiel auch so aus, als ob es geplant wäre, oder? Da kommt da ist der Anstoß, ja, da wird der Ball nach hinten gespielt und dann lässt ein Spieler so ein Stück weit abtropfen und dann, wie heißt der? Zeck? Oder so, prügelt halt lang nach vorne halt, ne? Aber das wäre schon ein Stück weit auch einstudiert.
Das war auf jeden Fall einstudiert. Also vermutlich machen sie das bei jedem Spiel so, wenn sie Anstoße haben.
Wahrscheinlich, ja.
Und es klappt halt zu selten. Aber du hast ja hinten genügend Leute gehabt. Ja, du hast Karasor, du hast Hendricks, die direkt involviert waren und Stiller stand noch mit dabei und ganz links war es noch Maxi Mittelstädt und vorne stehen halt zwei Holstein-Kiel-Spieler, die dann trotzdem einer davon alles aus der Situation rausholen, was nur möglich war. Ja, Stiller ist dann mir auch ein bisschen zu zaghaft gewesen. Skripski nimmt den Ball halt aus der Drehung. Klar, der trifft das Ding vielleicht einmal so in seiner Karriere. Ja,
natürlich
gegen uns. Ist ja klar. Ja. So, und dann haben natürlich auch noch viele danach darüber gesprochen, ob das jetzt nicht Nübels Ding wäre.
Ah, komm.
Der würde zu weit vor seinem Tor stehen. Also, nee. Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, um die Absurdität des Tores zu erklären. Also du siehst das Tor und denkst, ja, irgendwie muss man das doch verhindern können, aber der Ball fällt da hinten rein. Also wenn der so kommt, ist es einfach super schwer, den zu halten. Ich weiß, du hast es ja schon gesagt, aber ich sehe da nicht Alexander Nübel als Schuldigen.
Nein, ich meine, das Tor fällt, weil Kiel einen langen Ball schlägt genau dahin, wo zwei VfB-Spieler stehen, nämlich Hendricks und Karasor. Und Hendricks halt dann Karasor in den Rücken köpft. Und das ist halt das eigentliche Problem. Und Skripski mit seinem aktuellen komplett Freaklauf, der prügelt den Ball halt irgendwo hin und der landet halt im Tor. Ja? Also da kannst du dann als Torwart auch nichts mehr machen. Das Problem ist halt, dass er gar nicht erst an den Ball kommen darf. Und das ist halt auch so vielleicht ein Stück weit dann der schlechten Phase beim VfB geschuldet, dass natürlich sich dann irgendwie Karasor und Hendricks gegenseitig irgendwie ein Stück weit irritieren und der einen dem anderen in den Rücken halt dann reinköpft, ja, also komplett dämlich einfach.
Ja, Punkt. Ja, das darf nicht passieren. Und wir haben ja ein ähnliches Tor gegen Bayern bekommen. Du erinnerst dich, als Karasor auch so sich komisch angestellt hat bei einem zweiten Ball, nicht so richtig zum Kopfball gegangen ist und der Ball dann bei Sané in den Füßen landete, der dann rausgespielt hat auf Michael Olise und der das Tor gemacht hat. Das war doch das 1-1, ja, genau, das war das 1-1. Ja. So, und hier war es halt das 1-2. So, und Kiel hat natürlich dann in dem Moment das Spiel gehabt, was sie unbedingt wollten. Und wir schießen gleich den nächsten Bock. Und auch die Situation, die rote Karte von Stergio, da müssen wir ein bisschen was zu sagen. Man sieht ja schon in der Entstehung, Stiller hat den Ball und fordert von seinen Mitspielern mehr Bewegung, klügere Positionierung, eben um anspielbar zu sein. So, du siehst, wie er auch nachdem dann das Foul schon von Stergio durch war, steht er immer noch da und meckert mit seinen Vorderleuten, ja. Der Ball geht dann raus zu Stergio, ist deswegen nötig, weil sie vorne einfach nur stehen und warten. So, und was Leo dann macht, sieht jeder selbst, den brauche ich jetzt hier nicht irgendwie vorzuführen oder sonst irgendwas, hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass er nicht die Qualität hat. Das ist auch, also ich glaube, das ist am Ende, ist das wieder Konzentrationsschwierigkeiten.
Kopfsache, ja, klar.
Ja, also wir brauchen den jetzt hier nicht irgendwie runterzumachen oder sonst irgendwas, das will ich damit sagen.
Ja,
das ist halt blöd, dass es so passiert ist. Er nimmt dir damit eigentlich das Spiel, mit dieser roten Karte dann. Weil es ist so schwer, eine ganze Halbzeit mit dem Rückstand im Rücken dann gegen so eine Mannschaft wie gegen Kiel zu spielen und dann noch mal irgendwas zu holen. Aber was hätte er machen sollen? Also im Zweifel muss er sich dann auf Nübel verlassen, aber das wäre vermutlich das 3-1 gewesen. Und er opfert sich hier, muss dann vom Platz, brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, alles richtig entschieden vom Schiedsrichter.
Ja, also ich meine, eine klare rote Karte kann es eigentlich gar nicht geben. Und es war ja eigentlich die gleiche Situation von Sergio in der 52. wie von Josh Wagnermann gegen die Bayern in der 93. Also einfach den Ball komplett dumm verdaddelt einfach. Und natürlich können das beide besser und sie haben die technischen Fertigkeiten und sie können das anders lösen, sie müssen es anders lösen. Und dass dann sowas passiert, ist halt wirklich reine Kopfsache. Und da ist dann wirklich die große Frage, warum passiert das? Und warum passiert es halt dann doch relativ häufig? Aber natürlich ja, es ist halt keine Frage der Qualität. Also Leo Sergio hat oft genug gezeigt, dass er ein richtig geiler Kicker ist. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ihm so ein Fehler unterläuft. Und natürlich gerade in der Phase, wo es beim VfB ohnehin nicht läuft. Und denkst, ja, okay, das passt halt komplett zum Spiel. Und dann liegst du halt nach 52 Minuten nicht nur 1-2 hinten, sondern bist dann noch in Unterzahl. Und zu dem Zeitpunkt, du hast gesagt, Laptop zugeklappt. Und ich dachte auch, okay, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, irgendwie spazieren zu gehen. Bei schönem Frühlingswetter, weil eigentlich war für den VfB nichts mehr drin. Aber das ist dann auch wieder das nächste Kapitel eines kompletten Freak-Spiels und eines kompletten Freak-Spieltags, dass dann 3 Minuten später dann der VfB auf einmal sich wieder aufs Scoreboard anschreibt.
Und davor noch, Sebastian, Alex Nübel diesen Freistoß von Maschino klasse rausholt.
Ja,
und wie? Also, ey. Wer ihm beim 1-2 eine Mitschuld gegeben hat, darf sich dann hier bedanken, weil den catcht nicht jeder. Also das war schon starke Leistung von Alex Nübel.
Hand ausgefahren und das war echt super knapp. Richtig, richtig geiler Freistoß und wirklich Monster-Save von Alex Nübel, Nübel, Nübel.
So sieht's aus. Also der hat uns da wirklich dann noch im Spiel gehalten. Denn ohne diese Parade wäre das 2-2 durch Demirovic gar nicht möglich gewesen. Dann wäre es bestenfalls das 3-2 gewesen. Aber erstmal Props hier an der Stelle an Maxi, wer den Ball in der Entstehung behauptet, dann Props an Stiller für den langen Ball, richtig toll gespielt und dann macht's Voltomade. Ich muss
kurz einhaken, überhaupt Props an Maxi Mittelstädt, weil wenn wir die Leistungsträger letzte Saison jetzt kritisieren, weil sie ihre Leistung nicht mehr bringen, dann möchte ich Maxi Mittelstädt auf jeden Fall rausnehmen, weil der Typ liefert aktuell wirklich in jedem Spiel ab, also gerade nicht offensiv, aber vor allen Dingen defensiv, also wie viele Grätschen, Blocks, zugestellte Passfenster er abliefert, das ist schon enorm, also der hält uns tatsächlich noch so ein bisschen am Leben, der gute Max.
Ich schütte nicht viel Wasser in den Wein, aber ein bisschen in Sachen Positionierung könnte aufmerksamer sein. Aber ja, okay.
Ja.
Also, Props an alle. Maxi behauptet den Ball gut. Stiller, guter langer Ball. Woltemade auch mit einem tollen Diagonallauf. Demirovic kreuzt auch gut. Und da haben wir etwas Glück, dass seht's, der Ball vom Fuß in den Lauf zurück von Nick Woltemade springt.
Aber das Glück heißt auch schon ein Stück weit Ermedin Demirovic, oder? Weil der ist ja noch in der Aktion drin und sieht, okay, der Woltemade, der hat den Ball nicht ganz unter Kontrolle. Ich gehe da noch mal rein und ich weiß nicht, ob er wirklich am Ball ist, aber bevor er in die Mitte abkippt, hilft er noch fleißig mit, dass der Ball im VfB-Besitz bleibt.
Absolut, absolut richtig. Demirovic kriegt hier jede Props, die ich noch übrig habe, nachdem ich jetzt schon so viele verteilt habe.
Das sind nicht viele.
Nick macht's auch klasse im 1 gegen 1. Demirovic setzt sich super ab von seinem Gegenspieler. Erster Kontakt, Abschluss, alles top. Und ja, ich kann es nur nochmal sagen, also für Ermedin freut es mich so unglaublich. 9 Pflichtspiele in Folge ohne Torerfolg. Jetzt endlich die Bude. Also es war auch für mich eine Befreiung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil total. Auch hier sage ich, man weiß, dass er es kann.
Ja, nee, mich jetzt auch total gefreut. Und auch die Art und Weise, wie er dieses Tor macht, die ist halt einfach überragend. Und du siehst ja auch, warum der VfB ihn verpflichtet hat und warum der VfB für ihn viel Geld bezahlt hat. Weil er kann ein Killer vorm Tor sein. Und da zeigt das halt. Ne? Er arbeitet erst mit, dann lässt er sich gut fallen, kriegt den Ball, bleibt halt eiskalt einfach. Und das hat mich total gefreut. Und ja, bester VfB-Torschütze in dieser Saison, ne? Ermedin Demirovic.
Ja, das muss man auch dazu sagen. Absolut korrekt. Danach war die Marschrichtung klar, Punkt halten und vielleicht noch durch ein Konter irgendwas mitnehmen. Kiel hatte noch 3-4 gute Chancen, die beste, glaube ich, durch Arp in der 73. Minute. Sebastian Hoeneß brachte noch Josh Wagnermann und El Bilal. Joscha brauchten wir auf rechts. Kiel hatte eben nach Sergius Platzverweis viel zu viel Platz auf ihrer linken, auf unserer rechten Seite. Da haben wir den Raum nicht richtig zubekommen und Wagnermann, das kann man an der Stelle auch mal sagen, hat es dann ganz gut gemacht in den letzten Minuten. Ja, und El Bilal haben wir ja vorhin schon angedeutet. Da freuen wir uns, glaube ich, beide dass er wieder da ist. Der brachte auch gleich mehr Schärfe mit rein, ohne dabei Bäume auszureißen, ja. Aber, also, ich war überrascht, wie spritzig er nach dieser langen Verletzungspause schon war. War ein Comeback, das mich durchweg positiv gestimmt hat. Und ich bin mir auch sicher, der wird uns noch helfen in den letzten Spieltagen jetzt.
Ja absolut. Nicht, und mich jetzt auch schon gefreut, wenn der eingewechselt wird und keinen einzigen Ballkontakt hat. Aber im Gegenteil, also du hast ja gleich gemerkt, okay, der bringt was nach wie vor oder auch nach der Verletzung was ins VfB-Spiel rein, was dem VfB-Spiel fehlt, nämlich Tempo, Schärfe und so weiter. Und das war richtig gut. Und der kommt jetzt aus einer ewig langen Verletzungspause, wirklich einer schweren Verletzung. Und du denkst dir gleich, okay, also der kann uns helfen und die Saison geht ja noch ein paar Monate und ich glaube schon, dass der uns noch viel Freude machen wird.
Ja, und am Ende muss man sagen, wir müssen mit diesem Punkt zufrieden sein, können es aber eigentlich gar nicht, ja. Aber das muss man danach sagen, in jeder Aktion war für Kiel irgendwie was drin. Für Kiel, wohlgemerkt, nicht für Leverkusen oder Bayern München, es war Kiel, ja. Und wir hatten, ich sag's mal, 4 gute Angriffe über 90 Minuten und bekommen jetzt als nächstes dann 2 Bretter nochmal serviert mit Leverkusen und Frankfurt. Also wenn wir uns da nicht irgendwie massiv steigern, werden das wirklich 2 harte Spieltage für uns. Da muss was kommen. Und alles, was ich jetzt noch hier in die Waagschale werfen kann, Sebastian, kommt Frühling, kommt VfB. Mehr habe ich aktuell auch nicht mehr.
Ja, das ist natürlich ein schwaches Argument. Mein Argument ist dann vielleicht ein bisschen besser, denn sowohl Leverkusen wie auch Frankfurt haben zu Hause verloren an diesem Spieltag. Also auch die sind verwundbar. Und ich glaube, der VfB weiß spätestens nach dem Spiel gegen Kiel, dass man ein bisschen mehr investieren muss, um dann gegen Leverkusen und gegen Frankfurt irgendwas mitzunehmen. Dann kommt noch Leipzig, Pokal auch super wichtig, also du hast einfach 3 Bretter vor der Brust und jeder in Bad Cannstatt weiß, glaube ich, man muss mehr investieren, um irgendwas aus diesem Spiel mitzunehmen, aber ich halte es nicht für unmöglich.
Ich glaube, das war auch schon fast das Fazit für dieses Spiel, ja, also da müssen wir, glaube ich, nicht noch tiefer reingehen. Ja, also diese erste Halbzeit, die werde ich so schnell nicht mehr vergessen. Vielleicht da auch nochmal 2, 3 Stats dazu. Ich meine, du hattest ein XG von 0,23 und 3 Abschlüsse gegen die schlechteste Abwehr der Bundesliga. Und das kann es halt nicht sein. Selbst wenn die einen guten Tag haben, muss da mehr rauskommen. Ja. Von außen betrachtet macht das eigentlich alles überhaupt keinen Sinn, was wir da gerade erleben. Ja, weil alle Spieler, die zurzeit spielen, ich sag's nochmal, sie haben nachgewiesen, dass sie die Qualität haben. Und jetzt schaffen sie es nicht mehr, sich mental auf ein Spiel in Kiel einzustellen. Ja, natürlich schießt du die aktuell nicht einfach im Vorbeigehen aus ihrem Stadion. Also da fehlt uns vielleicht dann wirklich gerade das Selbstvertrauen und auch die Überzeugung. Okay, aber die erste Halbzeit lässt mich befürchten, dass es hier Themen gibt, die tiefer sitzen. Ja, sei es im Kopf oder im Bauch. Also ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Ja, und ich kann auch schon vorwegschicken, unter Führig, Karasor, Mio sind für mich erstmal raus. Ja, Jelch und Chabot kommen eh zurück. Mittelstädt ist einer, das hast du vorhin gesagt, der wenigen, die kontinuierlich abliefern. Deswegen spielt er. Ich würde auch mal einen Keitel bringen für einen Karasor. Warum nicht? Demirovic für Undav. Dennis ist momentan einfach nicht der Dennis, den wir brauchen. Das muss man so hart sagen. Und wenn Demirovic ein paar Spiele von der Bank kommen kann, dann kann das Dennis Undav auch mal. Absolut. Und El Bilal, sofern er schon wieder 60 Minuten gehen kann, ist für mich auch ein Startelf-Kandidat. Ich weiß nur nicht, ob er 60 Minuten schon in den Beinen hat. Ja. Aber den würde ich wahrscheinlich sogar für 45 Minuten von Anfang an bringen.
Ja, absolut. Und es erinnert mich so ein bisschen an Dortmund-Fans, die ja aktuell auch eigentlich sagen, wir müssen den ganzen Kader komplett verkaufen und wir brauchen einfach 20 neue Spieler. Also ganz so schlimm ist es bei uns ja noch nicht, aber klar ist auch, es muss sich grundlegend was ändern. Und wenn der Trainer und wenn wir der Überzeugung sind, dass es mit den Spielern, die aktuell auf dem Platz stehen, nicht funktioniert, dann musst du neues Personal bringen. Und jetzt, Jannik Keitel hat natürlich auch noch keine Bäume ausgerissen in der Saison, aber du brauchst irgendwie ein Stück weit frischen Wind und vielleicht musst du auch den arrivierten Kräften mal ein Signal geben, so geht's halt nicht. Und wir haben noch einen tiefen Kader und wir haben auch noch genug Spieler, auf die wir dann bauen können und dann, ja, dann gerne mal mit neuem Personal. Weil du hast gesagt, du hast mit Dennis Under von Chris Hürich zum Beispiel gegen den Aufsteiger Kiel 2 Nationalspieler und die haben halt null Impact, ja. Und da muss ich mich fragen, warum brauche ich die dann gegen Frankfurt zum Beispiel? Oder gegen Leverkusen?
Ja, absolut. Also Fragen werden mit Sicherheit gestellt werden jetzt in dieser Trainingswoche. Ich hoffe, Sebastian Hoeneß findet die Antworten. Und kurz noch was zu deinem Dortmund-Vergleich. Also ganz klar, wir sind lang nicht auf dem ich hätte fast gesagt Scheiße-Level unterwegs wie Dortmund.
Downfall-Level, ja.
Downfall ist besser, absolut richtig. Nee, also das kann man, finde ich, wirklich noch gar nicht vergleichen.
Nein, das sind noch andere
Sphären. Aber dennoch musst du halt irgendwann mal, ist meine Meinung, auch reagieren personell. Und wirklich auch mal Zeichen setzen dahingehend, dass ein gewisses Leistungsprinzip herrscht. Und wenn das aktuell abgebildet wird durch die Aufstellung, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das ausdrücke, dann musst du ja manchen Spielern fast wirklich dann die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen. Also es kann doch nun wirklich nicht sein, dass ein Jannik Keitel so schlecht trainiert, dass er keine Chance hat, momentan überhaupt mal Spielminuten zu bekommen. In Fabian Rieder genauso. Also wie schlecht müssen die trainieren, dass sie so wenig Möglichkeiten bekommen, sich aktuell auf
den Platz zu zeigen. Auf der anderen Seite siehst du ja auch zum Beispiel in der Person von Finn Jeltsch, dass man auch relativ schnell in die Startelf rein rotieren kann, wenn man das Potenzial hat und die Trainingsleistung hat. Und dann fragt man sich natürlich schon, warum Jannik Keitel und warum Fabian Rieder überhaupt gar keine Rolle spielen, wenn das aktuell auf dem Platz, was der VfB abliefert, jetzt nicht gerade grandios ist.
Dennoch, Sebastian, jetzt kommt der Moment, wo ich mich selber und uns alle aufrichte. Ja, hinfallen, Krone richten, weiter geht's. Es ist mir jetzt trotzdem erstmal wirklich egal, wie viele Punkte es aktuell auf Platz 4, 5 oder 6 sind. Ich will jetzt im nächsten Spiel, in den nächsten Spielen, wieder Leistungen sehen, die es rechtfertigen, dass wir überhaupt über das internationale Geschäft sprechen können. Mir sind die Gegner scheißegal. Ich will nach Spielen nicht mehr darüber nachdenken müssen und mich darüber ärgern müssen, dass wir unsere Qualität nicht über 90 Minuten abrufen konnten. Es muss jedem klar sein, dass die Lage ernst ist. Sie ist einfach ernst. Und da geht es nicht um Ansprüche, die ich stelle. Selbst wenn mein Anspruch nur Platz 10 oder 9 wäre, ist das aktuell zu wenig. In der Rückrundentabelle liegen wir auf Platz 14. Ja, nur Bremen, Kiel und Heidenheim haben weniger Punkte geholt als wir. Und wirklich mit Verlaub. Aber das kann nicht unser Anspruch sein. Das kann nicht unser Anspruch sein. Also dafür ist dieser Kader zu teuer und auch zu gut, um am Ende sagen zu müssen, ja, also gut, Platz 15, 14 in der Rückrundentabelle, das passt schon. Nee, da muss mehr kommen und da wird auch mehr kommen. Ich bin optimistisch.
Okay. Und
ich weiß nicht, wie optimistisch du bist, Sebastian, aber es kommt jetzt eine Fanfare, die dir wahrscheinlich ein Lächeln ins Gesicht treiben wird. Ja, es ist mal wieder Transfer-Update-Zeit und ihr wisst, was das heißt. Hier kann man im Endeffekt alles behaupten und es muss nicht stimmen. Man muss es nur gut genug verpacken. Ich habe wirklich ein paar interessante Storys dabei, Sebastian. Und ich muss dich erst mal fragen, bevor wir jetzt über die Transfer-Geschichten sprechen wollen, verfolgst du denn grundsätzlich eigentlich diese Thematik Transfer-Update, Transfermarkt etc.? Oder lässt du das komplett an dir vorbei strömen und denkst dir, okay, solange der VfB nichts postet, ist mir alles egal?
Also, ich würde gern sagen können, dass es komplett an mir vorbeigeht, aber das tut es natürlich nicht, denn ich verfolge das nicht aktiv, aber wenn du in sozialen Medien unterwegs bist, dann werden dir immer wieder irgendwelche Tweets oder Skeets oder irgendwas anderes reingespült, wo dann irgendwelche ganz abstrusen Thesen aufgestellt werden, warum XY zu Z wechselt. Und das kriege ich natürlich schon mit. Aber ich denke immer, solange es nicht beeinflussen kann und solange es die Vereine nicht bestätigt haben, ist es mir auch relativ egal.
Also meine Lieblingsstory der letzten Tage war, dass Demirovic den Abgang im Sommer plant. Also ich möchte es jetzt hier mal ganz genau auf. Ich hätte diese Nachricht tatsächlich nicht mit reingenommen, weil sie, das kann ich schon mal wegschicken, Quatsch ist. Aber ich fand es spektakulär. Ja, es war so, dass die Sportbild, ja, halte ich fest, einen Wechsel im Sommer von Ermedin Demirovic nicht ausgeschlossen hat. Ich schließe by the way auch nicht aus, dass du irgendwann mal Bundeskanzler wird und Weidemann hat und Bildungsminister.
Ja, auf jeden Fall.
So, also ich schließe ich auch nicht aus. So, unterfüttert wurde dieses Gerücht mit folgender unfassbaren Neuigkeit, Sebastian. Ich zitiere aus der Sportbild: Sofern ein gutes Angebot am Neckar einflattert, wären die Stuttgarter gesprächsbereit. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der VfB gesprächsbereit wäre, wenn ein gutes Angebot für Ermedin Demirovic abgegeben wird.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist das Gerücht, über das wir diskutieren. Leck mich am Arsch. Ja? Leck mich am Arsch. Und was macht ein guter Sportjournalist damit? Richtig, ernst nehmen und den Spieler damit konfrontieren. Und völlig überraschend, jetzt kommt's, völlig überraschend fragt das gleiche Medium wieder die Sportbild, das gleiche Medium, das die steile These in die Welt gesetzt hat, es wird nicht ausgeschlossen, dass der VfB gesprächsbereit wäre, wenn ein gutes Angebot für Emelin Demirovic abgegeben wird, jetzt beim Spiel danach, ob der diesen Abflug planen würde. Und völlig überraschend sagt Demirovic dazu, ich will mich nicht durchsetzen, ich bin nicht gekommen, um nach einer schwierigen Phase gleich den Abflug zu machen und einen neuen Verein zu finden. So,
genau.
Und das, und
er hat gesagt,
Transferjournalismus. Das ist Transferjournalismus. Sportbild setzt sich hin und schreibt eine völlig bescheuerte These in den Raum, rennt danach zu Emelin Demirovic und sagt, stimmt das, dass sie gehen wollen? Der sagt, nee, mach ich nicht. Dann haben sie, dann, und dann kommen sie um die Ecke, die gleichen Leute, um ein Exklusiv-Dementi auch noch zu vermarkten mit einem Bild-Plus-Artikel. Leute, also beim besten Willen, sorry Sebastian.
Ich wollte nur kurz Faktencheck machen, weil du hast den guten Emelin Demirovic falsch zitiert, weil er hat nicht gesagt, er will sich nicht durchsetzen, er hat gesagt, ich will mich durchsetzen. Das wollte ich nur kurz richtigstellen. Also er ist schon hier beim VfB, um sich durchzusetzen und mit so Toren wie gegen Kiel wird es auch schaffen. Also ich glaube fest an ihn. Also
da war noch die erste Halbzeit in meinem Kopf. Nee, aber das ist doch wirklich bescheuert. Ja. Also, ja. Da fällt mir wirklich nichts ein. Emelin Demirovic,
ja. Man strickt sich seine eigenen Storys halt einfach, ne? Und das sollten die Leute vielleicht auch mal begreifen. Also da ist keine Substanz drin, aber natürlich kann man es schaffen, mit den richtigen Mechaniken, um halt einfach Traffic zu erzeugen. Aber es ist halt keine Substanz drin. Natürlich, wenn jetzt irgendein Saudi-Verein kommt und sagt halt, wir bieten euch 120 Millionen für irgendeinen Spieler, dann ist natürlich der VfB gesprächsbereit, weil die müssen ja auch gucken, dass sie das Geld irgendwie reinbekommen. Aber
ja, wir müssen es gar nicht so paraphrasieren. Es ist auch klar, dass wenn es einen Verein gäbe, der bereit ist, was weiß ich, zwischen 25 oder vielleicht sogar zwischen 20 und 30 Millionen für Emelin Demirovic zu bezahlen, dass der VfB Stuttgart sich überlegt, okay, machen wir das vielleicht und holen mit dem Geld einen anderen Spieler. Das ist völlig normal. Das ist doch keine News, über die ich diskutieren muss. Der VfB ist gesprächsbereit, wenn ein gutes Angebot kommt. Also das ist ja eine Überraschung.
Immer
also,
und für alle, ja, klar.
Also wirklich, Skandal. Ja, jetzt verkaufen die auch noch Spieler. So, aber ich kann euch sagen, Emelin Demirovic ist weiterhin, Stand jetzt, Teil der Planungen für die Saison 25-26. So. Aber, also, ja, egal. Wir lassen es. Ich wollte es nur mit reinnehmen, weil es zeigt halt, wie kacke dieser Transferjournalismus mittlerweile ist. Es liegt halt auch daran, dass es sich nicht mehr nur auf die Transferfenster bezieht, wenn sie ihren Transferjournalismus machen, sondern mittlerweile musst du fast das ganze Jahr liefern. Also werden mehr oder weniger andauernd Geschichten kreiert, selber befeuert, dann wie gesagt mit Exklusiv-Dementis wird schon wieder Traffic erzeugt. Und da habe ich gleich das nächste Ding dabei. Das wollte ich eigentlich rauslassen. Da geht's um Hoeneß. Ja, da wurde getitelt, Hoeneß lässt Stuttgart zappeln. Das berichtet Sky. Ja, da habe ich mich gleich gefragt, womit lässt er uns eigentlich zappeln? Nee. Also, keine Sorge, Sebastian. Sky liefert die Antwort. Der Trainer hat seinem Verein weder eine definitive Zu- noch Absage für die kommende Saison gegeben. Also die News ist im Endeffekt, wir wissen es nicht. Das ist die News. So, und was soll mir das denn jetzt am Ende sagen? Ja, hätte der VfB jetzt zum Beispiel Hoeneß eine Frist gesetzt bis Samstag, ja, dann könnte ich ja die Headline irgendwie verstehen. Aber das gab es halt nicht. Es gibt gar nichts. Zwischen dem VfB Stuttgart und Sebastian Hoeneß ist alles klar geregelt. Jeder weiß, woran er gerade ist. Die sehen sich jeden Tag, unterhalten sich. Und wenn es nichts zu besprechen gibt, dann, also Sebastian Hoeneß beginnt seinen Arbeitstag nicht jeden Morgen mit einem Anruf bei Fabian Wohlgemuth, um ein Update zu geben für die nächste Saison. Beide Seiten wissen ganz klar, im Fußball kann was passieren. Das ist jetzt kein irgendwie Exklusivthema. Die sind ja nicht doof. Die sind in diesem Business. Und wenn Hoeneß die nächsten 9 Spiele verliert, dann ist er vermutlich sowieso kein Trainer mehr beim VfB Stuttgart. Und wenn Hoeneß morgen dem VfB zum Beispiel auch sagen würde, ey, ihr könnt auf mich bauen, ich bleibe, dann kennen wir alle dieses Business, um zu wissen, dass es trotzdem sein kann, dass die Bayern vielleicht 4 Wochen später Kompany rausschmeißen und sagen, jetzt holen wir uns den Hoeneß so und ziehen da die Ausstiegsklausel oder finden eine andere Lösung. Das wissen wir doch alles. Und ich verstehe halt wirklich diese Gier nach diesen Transfer-News mittlerweile nicht mehr, weil sie einfach nur noch absurd sind. Die werden immer dümmer. Ja, also Hoeneß lässt VfB zappeln. Das ist doch Quatsch. Das ist doch einfach Quatsch. Ja, Stand jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, ist Sebastian Hoeneß am 1.7. weiterhin der Trainer des VfB Stuttgart. Kann sich daran noch was ändern? Ja. Ja, liegt das an lukrativen Angeboten? Maybe. Aber der größte Faktor bleibt das Abschneiden des VfB Stuttgart in dieser Saison. Und dafür trägt auch Sebastian Hoeneß Teil. Seine, also es ist auch Teil seiner Verantwortung, dass der VfB Stuttgart eben international spielt. So. Und er hat es letzten Endes selber in der Hand, ob er das Projekt Hoeneß-Ball hier beim VfB fortsetzen kann oder eben nicht. Natürlich kann er sich auch für was anderes entscheiden, aber eins steht fest, aktuell wurde das noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Und eins möchte ich noch dazu sagen, sollte es so sein, dass Sebastian Hoeneß irgendwann mal sagt, auf einer Pressekonferenz, wird nicht passieren, aber sollte es so sein, auf einer Pressekonferenz, er bleibt, keine Ahnung, ein Zeitungsinterview und sagt, er bleibt auf jeden Fall, dann würde ich an Fabian Wohlgemuthstelle am nächsten Tag direkt zum Sebastian gehen und sagen, hier Sebastian, können wir dann vielleicht mal bitte diese Klausel, sollte es sie überhaupt geben, aber wir gehen mal davon aus, es gibt sie, können wir die bitte aus dem Vertragskonstrukt streichen, denn eins haben wir auch bei Waldemar Anton gelernt und ich möchte jetzt Sebastian Hoeneß nicht mit Waldemar Anton vergleichen, nein, aber hier nicht, ist ja. Vorsicht besser als Nachsicht. Hier würde ich halt wirklich sagen, okay, dann streichen wir die Klausel und dann ist das Thema ein für alle Mal vom Tisch. Und selbst dann ist es nicht vom Tisch, weil es könnte immer noch sein, dass man danach frei verhandelt und welche Mannschaft möchte mit einem Trainer weitermachen, der eindeutig nicht mehr diese Mannschaft trainieren will. Also es macht aktuell leider Gottes noch keinen Sinn, darüber zu diskutieren und zu philosophieren, ob Sebastian Hoeneß in der kommenden Saison unser Trainer ist. Stand jetzt deutet mehr darauf hin, dass es so sein wird, als dass es nicht so sein wird. Aber das kann sich mehr oder weniger jede Woche ändern. Und wir werden es aber erst erfahren, wenn konkret irgendwas entschieden wurde vom Coach oder vom VfB Stuttgart. Weil wie gesagt, wenn Sebastian Hoeneß die Ergebnisse nicht liefert, wird es irgendwann auch mal Thema beim VfB werden. Da kennen wir alle die Mechanismen. Ja.
Genau, und ich finde es ja fast schon wieder heilsam, dass jetzt nach der Sieglos-Serie vom VfB auch mal wieder über den Trainer diskutiert wird. Weil ich meine, wir kennen es ja nicht anders. Also
nein.
Ich habe schon gehört.
Echt jetzt?
Ja, klar.
Also es wurde jetzt über den Trainer diskutiert.
Also in sozialen Medien kommt das Thema schon mal auf, ob Sebastian Hoeneß noch der Richtige ist.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was wird denn, also mit welcher Begründung?
Zu wenig Erfolg. Gibt es
eine Begründung für?
Zu wenig Erfolg. Also zu wenig hat keine Spiele mehr, ne?
Wie viele waren es jetzt am Stück, die wir nicht gewonnen haben? 6?
Ja, also schon. Also
okay.
Im Vergleich zur vergangenen Saison schon sehr, sehr viele, ne? Da fühle ich mich gleich wieder zu Hause, muss ich sagen.
Nee. Also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ein Trainer, der dich von der Relegation in die Champions League führt, da mit dir wirklich eine geile Zeit verbracht hat, respektable Leistungen gezeigt hat, dich ins Halbfinale des Pokals bringt, zum zweiten Mal in seiner Amtszeit hier beim VfB Stuttgart, dem mehr oder weniger das Vertrauen zu entziehen, wenn er von 6 Spielen irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt verloren haben von diesen 6 Spielen, glaube 4 oder so, selbst vielleicht waren es auch nur 3, ist mir am Ende auch egal, selbst wenn wir alle verloren hätten, schmeiß ich doch den Trainer nicht nach 6 Spielen raus, der eindeutig bewiesen hat, wie gut er ist. Also das ist doch, also wer will denn, egal, komm, das ist nicht so. Stiller-Klausel, das ist gut.
Ja, die Stiller-Klausel.
Die sorgte für Heiterkeit, Sebastian. Ja, also das hat die letzte Woche dann transfertechnisch noch abgerundet. Also Angelo Stiller, das wisst ihr, hat angeblich, muss man dazu sagen, in seinem neuen Vertrag eine Klausel, die er 2026 aktivieren kann. Und dann könnte er für knapp 40 Millionen den VfB Stuttgart verlassen. Jetzt wurde bekannt, dass der VfB ein Vetorecht habe. Und das sieht dann so aus, dass der VfB Stuttgart, gäbe es einen Verein, der bereit wäre, mit Angelo Stiller in Vertragsverhandlungen zu gehen und Angelo Stiller aktiviert seine Ausstiegsklausel, dann könnte der VfB Stuttgart um die Ecke kommen und sagen, nee, könnt ihr vergessen, weil wir geben den Angelo Stiller jetzt 7 Millionen Euro und dann könnt ihr mit uns über die Ablösesumme verhandeln, weil dann gilt die Ausstiegsklausel nicht mehr. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich habe es auch nur in der Zeitung gelesen. Ich weiß nur, dass es wirklich ein sehr ausgeklügeltes Klauselmodell gibt, was mit Stiller und dessen Berater vom VfB ausgearbeitet wurde. So. Und ich wäre jetzt nicht überrascht, das möchte ich mal dazu sagen, ohne dass ich jetzt irgendwas andeuten will, aber es das, was ich mitbekommen habe, klingt für mich danach, dass es grundsätzlich den einen oder anderen Plot-Twist geben könnte. So möchte ich es ausdrücken. Ja? Wenn es aber wirklich so ist, wie jetzt hier beschrieben, dann sage ich Chapeau, Herr Wohlgemuth, herausragend verhandelt, weil für 2 Millionen Angelo Stiller eine Ausstiegsklausel abkaufen zu können bei einem Spieler, der die 40 Millionen sehr wahrscheinlich wert sein wird, ist dann am Ende top verhandelt. Wenn es so
klingt auf jeden Fall nach einem guten Deal für den VfB.
Ja, nehmen wir, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So. Die restlichen Spekulationen lasse ich hinten überfallen. Also, es gibt ja noch diverse Spieler, die beim VfB unterschrieben haben und nicht mehr unterschrieben haben. Also da können wir uns dann gerne ein andermal drüber unterhalten. Aber ihr merkt es vielleicht, meine Frustrationstoleranz ist heute schon relativ stark frequentiert worden.
Aber dann lass uns doch mal zu den Themen, zu den Themen übergehen, die uns Spaß machen. U21, U19 VfB-Frauen, weil das ist der zweite Teil dieser Episode und auf den freue ich mich ehrlicherweise schon die ganze Zeit.
Ja, vielleicht können sich die Profis bei der U21 was abschauen. Auch die mussten ihre Situation erstmal annehmen und dann ja eine gewisse Haltung entwickeln. Es gab ja die Phase zwischen Mitte September bis in den November rein mit nur einem Sieg. Auch Dezember, Januar waren jetzt nicht so gut, eher ernüchternd. Aber die letzten Wochen, die verliefen deutlich besser. Am Samstag konnte unsere U21 das dritte Heimspiel in Folge gewinnen durch ein 2:1 gegen Hannover 2. Hat man auch den Anschluss zu den Nicht-Abstiegsplätzen wiederhergestellt, Sebastian? Also, da können wir doch, ich sag mal, zumindest uns hier so ein Stück weit Methadon in Sachen VfB-Fußball-Fan-Dasein abholen, oder?
Ja, absolut. Und die U21 ist ja so ein bisschen VfB von vor 3-4 Jahren. Also Abstiegskampf, wirklich schmutzig, du musst um jeden Punkt kämpfen und so weiter. Und gegen Hannover 2 war ja auch ein richtiges Abstiegsduell einfach. Und das haben die halt wirklich komplett angenommen. Das Spiel war überhaupt nicht schön. Es hat um 14 Uhr begonnen. Also es war ja so die Pre-Show zu dem Spiel der Profis in Kiel. Ich habe es mir angeguckt und es war wirklich kein schönes Spiel. Aber ich finde, der VfB 2 hat abgeliefert einfach. Ne? Also die haben die Grundtugenden auf den Platz gebracht.
Ja, absolut. Also es war ein hartes Stück Arbeit, die 3 Punkte einzufahren. Dazu kamen viele Wechsel. Auf 5 Positionen musste Markus Fiedler seine Startelf im Vergleich zum 1:4 in Bielefeld verändern. Dominik Notnagel fehlte gelb gesperrt. Henry Chase, Vista, Muskelfaser ist nicht mit dabei. Yannick Hofmann hat sich dann auch noch krank gemeldet. Ich weiß jetzt nicht, was bei mir hier gerade in der Wohnung umgefallen ist, aber bislang gibt es zumindest noch Lebensgeräusche im anderen Zimmer, aber sei es drum. Also Yannick Hofmann, der grundsätzlich gut gespielt hat, ja, in den letzten Wochen, hat sich krank gemeldet, war nicht mit dabei und die Benedetto sowie Fagia saßen nur auf der Bank. Dafür starteten Leon Reichert, Benny Boakshi, Nicolas Sessa, David Laupheimer und Thomas Castanaras und der VfB brauchte so ein paar Minuten, traf dann aber gleich mit der ersten Chance, Sebastian. Da sind die Parallelen zu den Profis.
Ja, kommt mir ganz vor,
ja. Ja, Torschütze Thomas Castanaras, super rausgespielt vom VfB. Sessa als Vorlagengeber haben wir uns, glaube ich, als wir mitbekommen haben, dass er zum VfB zurückkehren wird, häufiger gewünscht. Jetzt war es mal wieder der Fall. Castanaras, so ehrlich muss man sein, hatte da auch ein bisschen Glück, dass Hannovers Keeper Leon Uma Wechsel keine allzu gute Figur machte. Aber dennoch, also Tempoverschärfung von Thomas war top. Schönes Tor.
Nee, Thomas Castanaras läuft halt genau dahin, wo du als Mittelstürmer hinlaufen musst. Und ich finde auch, sein Schuss geht in genau die Richtung, in die er hingehen muss. Und ja, gut, also ein anderer Torwart, der hält ihn vielleicht auch. Also es war ein bisschen glücklich, aber völlig okay. Also kein unhaltbarer Abschluss, aber eine verdiente Führung für den VfB auf jeden Fall.
Dann begann, glaube ich, die Phase, die dir Schmerzen bereitete.
Oh ja.
Das Spiel verflachte etwas. Der VfB war immer noch die bessere Mannschaft. Aber ja, Hannover strahlte wenig Gefahr aus. Es war wirklich dann halt sehr langweilig, muss man sagen. Und es brauchte einen Standard, um die 96er auch zurück ins Spiel zu bringen. Ecke geschlagen auf den zweiten Pfosten. Und dann stützt sich meiner Meinung nach Erik Ullmann schon sehr auf Luka Mack ab. Der Referee hatte offenbar kein Problem damit. Aber für mich war das ein irreguläres Tor.
Ja, also auch für mich klares Stürmerfoul. Aber ich weiß nicht, wer der Schiedsrichter war, aber ich finde, über die ganze Partie hinweg war es eine unfassbar schlechte Schiedsrichterleistung. Also Entscheidungsfindung, wie lange es gedauert hat, was dann entschieden wurde. Und da hat er irgendwie das 1:1 auch reingepasst. Weil für mich ist es ein klares Stürmerfoul, weil der Hannoveraner schützt sich klar auf Luka Mack auf und da muss es eigentlich abpfeifen.
Also klingt für mich danach, dass dieser Schiedsrichter dann das Pokalfinale zwischen Leverkusen und dem VfB Stuttgart pfeifen darf.
Das könnte sein, ja.
Ja, nach der Halbzeit nahm das Spiel Fahrt auf. Das wurde ein bisschen besser. Der VfB war auch weiterhin aus meiner Sicht das stärkere Team. Aber auch im Glück, muss man sagen, dass Leon Reichert nach einem taktischen Foul, wahrer letzter Mann war es nicht. Da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Eigentlich die rote Karte hätte sehen müssen.
Ja,
ich sag mal so, für mich, er bekam gelb, für mich war das korrekt entschieden, weil Alexander Greuß auch noch Aktien darin hatte, nochmal in die Aktion zu kommen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Als Hannover-Fan würde ich aber genau das Gegenteil behaupten. Das kann ich an der Stelle auch sagen. Also, ja, passt schon.
Ja, das Skurrile war ja, dass es wieder ewig dauert, bis eine Entscheidung gefunden wurde, dann vom Schiedsrichterteam. Und dann gibt's halt nur Gelb, wo du auch denkst, okay, also wenn ihr so lange braucht dafür, dann ist es eigentlich eine Notbremse und Rot. Aber
es war ja kein VAR-Einsatz.
Nee, das nicht. Aber trotzdem, der Pfiff kam ja super spät.
Ja, ich denke mal, er hat kommuniziert, vermute ich mal, mit dem vierten Offiziellen und
ja, oder mit sich selber, keine Ahnung,
aber was ja auch okay ist. Also er hat, ja, klar, dass es ein Foul war ihm, glaube ich, klar.
Ja.
Und dann hat er halt überlegt, gebe ich ihm jetzt hier noch die rote Karte oder die gelbe Karte? Und dann finde ich es, das muss ich dazu sagen, da muss ich ihn jetzt fast schon in Schutz nehmen, weil ich finde es dann okay, wenn du dann mit deinen anderen Kollegen, die am Spielfeldrand stehen, einfach mal kommunizierst. Ja, ja. Wie hast du das jetzt wahrgenommen? Also war das letzter Mann, war es nicht? Und vielleicht kam der Hinweis ja auch vom vierten Offiziellen oder so, der gesagt hat, nee, aus meiner Sicht kann der Greuß da noch eingreifen. Okay, dann geben wir ihm nur Gelb. Also klar, vielleicht kann das dann noch schneller funktionieren in der Kommunikation. Aber per se finde ich es erstmal besser so, als
natürlich
die Karte zu zücken und dann ist das Ding halt durch. Also
da bin ich bei dir. Gar keine Frage.
Ich bin trotzdem zufrieden, so wie es aussieht.
Genau, ich bin auch sehr zufrieden, aber für mich war es eine rote Karte wegen Notbremse.
Das ist eine Frechheit. Aber du bist ja auch Ostwestfale und da ist Hannover nicht allzu weit.
Das stimmt.
Ja, Hannover wurde dann auch stärker im Laufe des Spiels, konnte vor allem über lange Bälle immer wieder für Gefahr sorgen. Dennis Simon, für mich wieder Man of the Match, hat sich ein paar Mal ausgezeichnet. Mhm. Also ja, einfach großartig, was der Typ Woche und fast schon englische Woche für englische Woche abruft.
Man merkte, dass Hannover der wächst halt mit jedem Spiel einfach. Ne? Du kannst ihm dabei zusehen, wie er ein besserer Keeper wird. Und das finde ich halt schon spektakulär. Ich bin wirklich so gespannt, wie sein Weg dann weitergehen wird mit einer Laie oder dann vielleicht doch im Profikader. Keine Ahnung wie, aber du siehst ja, der hat so viel Potenzial und der hat auch den Biss einfach und der wird mit jedem Spiel einfach besser. Und ich freue mich drauf, dann seinen weiteren Karriereweg begleiten zu dürfen.
Gesund bleiben. Das ist das Wichtigste für ihn.
Das Wichtigste,
alles andere scheint von alleine zu laufen. Mhm. Ja. Was ich noch dazu sagen wollte, du hast schon gemerkt, dass Hannover halt unbedingt gewinnen musste. Also die brauchten diese drei Punkte, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze eben nicht zu verlieren. So, und das hast du schon gespürt, aber es fehlt da am Ende dann wirklich die Qualität, um da noch was mitzunehmen. Markus Fiedler musste reagieren ab einem bestimmten Punkt, weil Hannover einfach ja zu viel... Es war gar nicht so gefährlich, es waren gar nicht so viele Torschüsse. Ich überlege gerade, wie ich das beschreiben soll, aber die Spielanteile, es waren einfach zu viele Spielanteile. Wir haben kaum Entlastung gehabt. Wir haben auch vorne nicht mehr eben durch lange Abschläge oder so mal, weiß nicht, die Möglichkeit gehabt, in 1-gegen-1-Situationen zu kommen. Deswegen fand ich es gut, dass Markus Fiedler Moussanko brachte, der nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung stand. Für ihn ging Thomas Castanaras vom Feld. Und bevor wir jetzt über Mo sprechen, müssen wir noch kurz über Lauren Ulrich sprechen, der nicht so auffällig war wie in den letzten Spielen, aber dennoch Thema, weil er in der 79. Minute die gelb-rote Karte nach, ich sag mal, einem entschlossenen Einsteigen nach Ballverlust bekam. Jetzt bin ich auf deine Entscheidung gespannt, Sebastian, weil ich schieb's schon mal rein. Für mich war die gelbe, sprich die zweite gelbe, etwas too much.
Ja, da bin ich bei dir und ich habe ja schon gesagt, ich fand den Schiedsrichter nicht besonders souverän und seine Entscheidungsfindung und Bewertung auch jetzt nicht so richtig gut. Aber andererseits finde ich, es zieht sich beim VfB 2 auch so ein Stück weit durch, dass du sehr unbedarft bist. Also vorm gegnerischen Tor, vorm eigenen Tor und auch in den Zweikämpfen und dann im Zweifelsfall vielleicht auch mal ein bisschen zu hart reingehst und dann genau solche Situationen auch heraufbeschwörst. Und es war jetzt nicht besonders clever und ja, du kannst dafür dann den Platzverweis auch zücken. Es ist halt einfach nicht clever, wie sich der VfB 2 anstellt. Aber hey, ist, glaube ich, die jüngste Mannschaft der Liga. Es ist eine U21 und den Jungs, den gebe ich das. In der Hoffnung, dass sie daraus lernen.
Ja, das hoffen wir mal. Weil eigentlich hätte es diesen Lerneffekt schon längst geben müssen. Denn es war der 6. Platzverweis für den VfB in dieser Saison. Und was das angeht...
Jeder mal vom Platz gestellt werden, damit der Lerneffekt eintritt.
Ja, also ich meine, was das angeht, Platzverweise liegen wir auf Platz 1 in der dritten Liga.
Eben, ja. Meister.
Aber ja, wer weiß ja, vielleicht hilft ja. Also wir kämpfen ja schließlich um den Klassenverbleib. Also vielleicht drückt sich das dann so aus. Ja. Anders als die Profis, muss man aber sagen, versuchte der VfB 2 weiterhin das Siegtor zu erzielen. Und Zielspieler war eben Moussanko, habe ich ja gerade eben schon angedeutet. Der ist schnell, der ist schwer zu stoppen, oft nur mit Foul zu halten. Und genau ein solches Foul führte in der 85. Minute zum Strafstoß. Mo holte nicht nur den Elfer raus, sondern der schnappte sich auch sofort den Ball. Ist dir das aufgefallen, wie schnell der aufgestanden ist nach dem
Fünften? Den wollte er, ja.
Voll. Und er hat ihn Gott sei Dank dann auch verwandelt, humorlos in die Mitte. Da braucht es dann schon Eier, muss ich sagen. Also es war halt die 85. Minute und wirklich enorm wichtige drei Punkte für den VfB 2 und den dann so in die Mitte reinzuballern.
Und es war sein erstes Saisontor, ne? Der hat nicht schon 10 irgendwie auf dem Konto, sondern es war sein erstes Saisontor. Der hat in der Saison noch überhaupt gar nicht getroffen und dann wird er halt gefoult kurz vor Schluss und nimmt sich den Ball und ja, prügelt ihn halt in die Mitte rein. Also das habe ich komplett gefeiert und es hat mich für ihn fast genauso sehr gefreut wie die drei Punkte für die Amateure halt, weil das war wirklich großartig.
Hat er in Italien auch keine Tore geschossen?
Weiß ich gar nicht.
Weißt du das? Ja, müssen wir nochmal nachgucken, liefern wir nie nach. Gut, wir können festhalten, drei wichtige, aber auch glückliche Punkte für den VfB.
Ja.
Die Konkurrenz im Tabellenkeller spielte ein Stück weit für den VfB, manche auch nicht. Osnabrück verlor gegen Wien Wiesbaden, war gut für uns. Aachen verlor gegen Dresden, auch gut für uns. Der Waldhof verlor gegen Essen. Da kann man es jetzt so und so sehen. Einerseits konnte Waldhof halt keine Punkte holen, die stehen weiterhin oder stehen jetzt hinter uns. Und auf der anderen Seite konnte sich Rot-Weiß Essen so ein bisschen aus dem Keller rauslösen. Die 60er gewannen, kann man auch wieder sagen, leider, ja, gegen den BVB 2. Damit sind die auch ein Stück weit davon gezogen. Aber dafür ist der BVB 2 jetzt richtig dicke unten mit drin. Also, was man festhalten kann, der VfB ist wieder auf Platz 17, punktgleich mit Aachen und in Schlagdistanz zu Dortmund, Sandhausen und Osnabrück. Und jetzt kommt Sebastian, am Dienstag, also vermutlich heute, wenn ihr die Folge seht, kann der VfB den VfL Osnabrück kassieren. Denn sie spielen um 19 Uhr in Groß-Asbach gegen den VfL Osnabrück. Ja, und mit einem Sieg könnte der VfB, wie gesagt, zum ersten Mal seit Ende Januar die Abstiegsränge wieder verlassen. Solltet ihr also heute, morgen oder gestern Zeit gehabt haben, dann fahrt nach Groß-Asbach und supportet die Amas. Ja, also ich gehe davon aus, dass Osnabrück da schon einige Fans mitbringt. Ja. Wäre dementsprechend schön, wenn wir zumindest ein paar wenige VfB-Fans zur Unterstützung im Stadion hätten. Ja, und dann könnt ihr euch auch noch merken, diese Woche ist geprägt von der U21, denn sie spielen nicht nur am Dienstag, sondern auch am Freitag, also den 14. März. Ja, da geht's direkt weiter. Gegen Saarbrücken, Tabellenzweiter, habe ich überhaupt keine Sorge, denn gegen Top-Teams sahen wir bisher eigentlich immer ganz okay aus, oder? Also, soweit ich mich erinnere, war immer in Ordnung.
Ja, also aber in Saarbrücken, ja, und auswärts ist ja immer schwierig für unsere Amateure.
Da holen wir einen Punkt. ich bin optimistisch. Osnabrück wird besiegt und dann einen Punkt in Saarbrücken. Und wenn ihr schauen wollt, ob ich hier Quatsch erzähle, nee, da müsst ihr nicht bis Freitag warten. Das kann ich euch direkt so sagen. Aber wenn ihr die Spiele sehen wollt, der U21, dann könnt ihr das wie immer über Magenta Sport mitverfolgen. Hätte ich beinahe auf den Fabian geklickt hier, um die Champions League Hymne einzuspielen. Aber es geht ja gar nicht um die Champions League. Es geht in dem Fall um unsere U19, die in der DFB Nachwuchsliga Gruppe B weiterhin tolle Leistungen abruft. Sebastian, haben die überhaupt gefeiert nach dem großartigen Erfolg in Lissabon unter der Woche?
Wahrscheinlich nicht, weil sie ja dann gleich wieder gegen Borussia Mönchengladbach antreten mussten und am Sonntag. Und da war ja noch eine Rechnung offen, weil das Hinspiel hat man ja verloren. Und ich glaube, man hat sich ganz gut revanchiert, so wie ich das in der Zusammenfassung gesehen habe.
Ja, und das, was Sebastian schon gesehen hat, bekommt ihr jetzt auch zu sehen. Wir haben den Aaron Marian Glock hier am Start, der euch jetzt mal sagen wird, wie genau der VfB Stuttgart sich gegen Borussia Mönchengladbach geschlagen hat. Und ich kann euch schon mal sagen, freut euch auf das 1:0 Dorian Migalic, remember the name.
Die U19 auf Platz 3 in Gruppe B könnte heute mit einem Sieg an Mönchengladbach vorbeiziehen. Die Fohlen stehen mit einem Punkt mehr auf Platz 2. Kurz vor der Pause, Ecke VfB in Rot geschossen von Migalic. Und die geht direkt rein! Dorian Migalic, was ein Hammer! Der Brustring führt durch ein Traumtor zur Pause und lässt sich davon auch in Halbzeit 2 beflügeln. Erst die Balleroberung und dann der lange Ball. Wie clever, wie präzise. Dann Salvatore Mule rennt allen davon und legt uneigennützig ab auf Kenny Friesle. Besser kannst du einen Konter nicht ausspielen. Das 2:0 in der 49. Kenny Friesle dann gleich nochmal am Ball in der Crunch-Time, die 82. Stark im Dribbling, hat dann drei vor sich. Ein Vierter rempelt von hinten und er ist durch. Der wird doch nicht. Nein, er ist nur durch einen Foul zu stoppen und den Strafstoß raus. Und den darf er nach dem Solo auch selber schießen. Wie cool die Entscheidung zum 3:0 entstand. Der VfB revanchiert sich fürs Hinspiel, das mit 1:2 verloren ging. Und wie? Drei wunderschöne Tore und der doppelte Kenny Fresle zum Sieg im Spitzenspiel. Und damit zieht die U19 jetzt an Borussia Mönchengladbach vorbei, hat nur noch einen Punkt weniger als Tabellenführer Düsseldorf.
Die U19, einfach die Spaßmaschine des VfB zurzeit, Sebastian. Ist das nicht toll?
Der gute Laune-Generator.
Ja, Wahnsinn. So. Ja. Kenny Fresle macht wieder ein herausragendes Spiel, also großartig.
Der läuft am Ende gegen, was, 4, 5 Gladbacher in Zweikampf und holt den Elfmeter raus. Ich meine, das ist so geil. Also, ich habe es komplett gefeiert.
Also, das Schöne an der U19 ist ja, es sind immer wieder ähnliche Geschichten. Du nimmst die Namen wahr, Fresle hören wir jetzt auch nicht zum ersten Mal. Und dann siehst du, okay, die treffen regelmäßiger und da habe ich jetzt mal ein Auge drauf. Und plötzlich sind das absolute Granaten. Also ich weiß, dass Kenny zu Saisonbeginn schon häufiger getroffen hat, aber in den letzten Spielen, finde ich, hat er nochmal einen Mega-Step gemacht. Also total, richtig spannender Spieler. Und wer immer schon geil war und wahrscheinlich gar keine Steps mehr machen kann, weil die Eier so dick sind, das ist Flo Hellstern. Ja, der hält auch noch einen Elfmeter. Also
der Elferkiller,
das ist normal beim VfB.
Ja, klar.
Also der Typ ist auch eine absolute Granate. Absolute Granate. Es gab trotzdem einen kleinen Wermutstropfen, Sebastian. Denn eigentlich haben wir ja prognostiziert, wenn wir Gladbach schlagen, klettern wir auf Platz 1.
Nein.
Das haben wir behauptet.
Ja, haben ist wir behauptet, aber so. Fake News, ja?
Düsseldorf, ich hab ganz vergessen, dass Düsseldorf noch ein Nachholspiel zu absolvieren hatte gegen Wolfsburg. Das gewannen sie mit 5:1 und drei Tage später gab es dann erneut die Partie zwischen Düsseldorf und Wolfsburg. Diesmal nur in Wolfsburg. Da konnten sie auch noch einen Punkt holen und deswegen stehen sie in der Tabelle vor uns auf Platz 1, der VfB auf 2. Und für die U19 gibt es jetzt endlich mal ein spielfreies Wochenende. Ich glaube, da finden Pokalspiele statt. Deswegen tritt die U19 nicht an. Weiter geht's erst am Sonntag, 23. März. Dann ist eben der VfL Wolfsburg zu Gast in Cannstatt und ihr könnt wieder mit unten von der Partie sein, die Jungs unterstützen. Und unterstützen ist ein gutes Stichwort, Sebastian, denn wir wissen jetzt, wann das Youth League Viertelfinale steigt.
Genau, und wir hatten ja spekuliert, dass das Viertelfinale am 1. April stattfinden würde, aber nein. So ist es nicht. Es findet am 2. April statt, um 16 Uhr auf der Waldau. Das heißt, es gibt einen VfB-Doppelpack. Erst auf die Waldau nach Degerloch, dann die U19 bejubeln, wie sie den FC Barcelona aus der Youth League hoffentlich rausschmeißen und dann runterfahren nach Bad Cannstatt und dann den VfB bejubeln, die Profis, wie sie dann RB Leipzig aus dem DFB-Pokal rauswerfen. Und das wurde heute terminiert und Tickets gibt's ab jetzt und ich hoffe, dass ja 16 Uhr ein bisschen genehmer ist als die 14 Uhr und wir dann die Waldau oben hoffentlich einigermaßen voll bekommen. Aber es bietet sich wirklich an. Also man kommt wirklich, wenn das Spiel um 16 Uhr angepfiffen wird, dann noch gut runter um 20.45 Uhr dann pünktlich zum Anpfiff im Neckarstadion zu sein. Also ich hoffe, dass dann auch Fans, die von weiter weg kommen, den Doppelpack wirklich mitnehmen.
Ja, macht das und ihr müsst sehr schnell sein, denn Sebastian, wir müssen uns, glaube ich, nicht so große Sorgen machen, dass das Spiel nicht ausverkauft wird, beziehungsweise dass es sehr voll werden könnte. Die Haupttribüne war bereits nach 2 Stunden restlos ausverkauft. Das heißt, es gibt jetzt nur noch Stehplatzkarten. Das Gute ist, die sind nicht besonders teuer. Also, wenn ihr Tickets wollt.
Sitzplatz ein Zehner, ein Steher, ein Fünfer, ne? Also.
Ja, also, Randa.
Randa.
Das ist. Randa. Das ist ein absolut einmaliger Moment, vermutlich, ja. Also, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass der VfB in der kommenden Saison wieder in der Youth League spielen darf. Vielleicht kommt so, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber wir müssen das mitnehmen. Und es kommt der FC Barcelona, Leute. Also, wirklich. Und die Jungs haben es einfach verdient. Was haben die uns Spaß gemacht? Ich habe noch am Mittwoch nach der Sendung, glaube ich, eine halbe Stunde geweint, weil ich so stolz war auf die Jungs. Also bitte, geht dahin, unterstützt die. Sie haben es so sehr verdient. Und wie geil wäre das, wenn wir zwei Stadien an einem Tag ausverkaufen? Der VfB Stuttgart, gab es sowas schon mal in unserer Historie?
Das wird der VfB-Feiertag. Erst Barca rausschmeißen, dann RB Leipzig und es wird großartig.
Das wird großartig. Es könnte natürlich, na egal.
So. Nein, es wird großartig.
Lass uns über die Frauen sprechen. Ich muss Sie erstmal fragen, wie gefällt dir eigentlich hier Aaron Marian Glocks Stimme?
Ich mag den wirklich sehr und wirklich großen Respekt auch an ihn, denn er schafft es ja in knapp 5 Minuten 12 Tore zu besprechen halt. Ne?
Und das hast du alles schon verraten. Alles schon verraten?
Es hätte auch 6-5 für Hof ausgehen können. Also
dann wären es nur 11 gewesen.
7-5, sorry.
Oder 6-6. Ja, mir gefällt er auch sehr, sehr gut. Die VfB-Frauen, die waren, Sebastian hat es schon gesagt, am Samstag beim Tabellenvorletzten der Regionalliga in Hof zu Gast. Und viele meinten, die Frage wäre nicht, ob der VfB gewinnt, sondern wie hoch er gewinnt. Und damit kann ich jetzt Sebastian Spoiler rund machen. Er hat es ja eh schon gesagt, sie sollten recht behalten. 11-1 gewannen Heiko Gerbers Mädels alle Tore. Und ein kompakter Spielbericht jetzt erneut von Aaron Marian Glock. Viel Spaß damit.
Nach dem 3:0 Derby-Sieg gegen den KSC geht es für die Brustring-Frauen weiter in Hof und der Start für den VfB in Weiß beim Tabellenvorletzten läuft sowas von nach Maß. Spengler macht den gleich gut fest für Kopp. Wir sehen nichts. Kopp behält derweil die Übersicht und findet da Fina Recepi. Die trifft wie bereits beim 10:0 im Hinspiel. Damals war es ihr erstes Saisonspiel nach Überstehen ihres zweiten Kreuzbandrisses. Keine Minute später in der 5. Temai mit dem langen Ball für Recepi. Direktabnahme und der ist drin. Doppelpack in einer Minute. Dafina Recepi, die legt hier mal so richtig gut los. Das 2:0. Lange Bälle von Temai bleiben der Dosenöffner auch in der 8. Kopp als Flügelflitzerin uneinholbar. Und Maike Messmer hat den Torriecher. Das hat die Stürmerin ja bereits letzte Woche bei ihrem Derby-Doppelpack unter Beweis gestellt. In der 17. dann Winterneuzugang Maximiliane Rall. Die leitet den nächsten Angriff ein. Recepi schickt Messmer. Und Spengler sorgt für das 4:0. Da sind noch keine 20 Minuten gespielt. Kurz darauf wieder ein langer Ball von Ex-Nationalspielerin Rall. Bäuschlein geschubst, es gibt den Strafstoß. Und die Kapitänin schießt selbst, stellt auf 5:0. Der VfB schnürt den FFC komplett ein. Das können wir hier sehen, keine Befreiung möglich. Rall dann wieder mit dem Assist für Leonie Kopp und die löst es über ihre Dribblingqualität, spielt die Torhüterin aus und hat dann freies Netz. Rall schickt jetzt mal wieder Bäuschlein, die nur durch einen Foul zu stoppen, das kennen wir ja so schon und wieder gibt's den Strafstoß. Diesmal darf Recepi zu Zentral, Spengler und Wittmann klärt auf der Linie. Mit 6:0 geht es in die Pause und es hätte sogar noch höher stehen können. Und der VfB auch in Halbzeit 2 weiter mit Lust auf Offensivspektakel. Jana Spengler zum Doppelpack und zum 7:0. 4 Minuten darauf, Freistoß Recepi auf Temai. Und die haut den Hammer raus! Mal locker aus 30 Metern, ein Traumtor, mal wieder ein Distanzkracher der Innenverteidigerin. Dann hat Fischer mal Platz zu flanken und der Kopfball von Isabel Kastner passt perfekt. Da hat die sonst heute nur wenig geforderte Chiara Beck im Tor keine Chance. Aber die Stuttgarterinnen schütteln sich kurz. Der nächste Angriff rollt. Und Jana Bäuschlein schiebt ein zum 9:1. Die 66. Anna Fliege kam zur Pause, hält den Ball beim VfB. Spengler, Bäuschlein und Recepi. Wieder gibt's den Strafstoß. Anna Fliege trifft zum 10:1, zweistellig nach 66 Minuten. Die 83. Einer geht noch. Mandy Islacker nach Erkältung zurück, vorbei an Keeperin Kaufmann und rein ins leere Tor. Der VfB lässt heute keine Zweifel am Auswärtssieg. Recepi, Spengler und Bäuschlein treffen doppelt. Der Endstand 11:1. Und der rote Brustring bleibt damit ganz oben in der Tabelle. Und schon nächsten Sonntag um 15 Uhr kommt es zum Topspiel gegen die TSG Hoffenheim. Das wohl wichtigste Spiel im Aufstiegskampf. Das Ganze zu Hause am PSV-Sportplatz. Also kommt vorbei und unterstützt das Team.
Ja, ja, Maike Messmer trifft erneut. Mandy Islacker auch, ich weiß. Auch, was ja. Aber das Rennen um die Rückrunden-Torjägerinnen-Kanone ist eröffnet, würde ich sagen. Meine Wette halte ich weiterhin aufrecht.
Ja, ist eröffnet und die Frage ist ja, Dafina Recepi,
ja,
auch noch eine Kandidatin vielleicht? Also wenn die weiter so trifft,
Die ist sowieso eine absolute Vollgranate, muss ich an der Stelle sagen. Also die ist ja über die U17 der Frauen dann bei den Profis gelandet, ja, relativ jung debütiert. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wann das war. Ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall auch beim Pokalfinale getroffen hat, meine ich. Aber sei es drum, also ein ganz großes Talent hier beim VfB Stuttgart, bei den VfB-Frauen. Und sie beweist es immer häufiger, ja, stand jetzt auch nicht ohne Grund in der Startelf. Trifft doppelt, klar, den Elfmeter, den hätte sie vielleicht dann auch noch machen können, aber möchte jetzt gar nicht groß kritisieren. Wenn wir 11:1 gewinnen, kann ich damit leben, dass wir einen von drei Elfmetern verschießen. Mhm. Das darf drei schon mal passieren.
Elfmeter, ja.
Erwähnen müssen wir auch Jana Spengler. Ja, die konnte ja auch zwei Tore erzielen und ist ja wirklich das VfB-Frauen-Urgestein. Immer noch in der Lage, mit den ganzen dazugeholten Ex-Nationalspielerinnen mitzuhalten. Also da können wir immer noch froh sein, dass wir solche Spielerinnen mit im Kader haben. Und Lauretta Temei. Also wenn sie trifft, dann immer in Tor des Monats-Manier.
Tor des Monats, ja.
Ey. Und dazu diese unglaublichen Diagonalbälle aus der letzten Kette. Also auch sie wächst weiter mit ihren Aufgaben und kann vielleicht, weiß nicht, wer hat es denn jetzt noch nötig? Jeff Chabot ist schon besser geworden, Finn Jeltsch kann es auch. Mhm. Ja, vielleicht kann sie mit Henry Chase noch ein bisschen Diagonalbälle üben. Also wäre das mal ein Ansatz, wie man eine richtige Kooperation zwischen den VfB-Frauen und den Profis irgendwie hinbekommen könnte. Ja, auf jeden Fall, tolles Ergebnis für die VfB-Frauen. Mhm. Und das Thema spitzt sich jetzt weiter zu, ob der VfB aufsteigt oder nicht, denn am kommenden Sonntag wird Hoffenheim nach Stuttgart kommen. Und das können wir an der Stelle auch noch verraten. Hoffenheim konnte zwar nicht so beeindruckend gewinnen wie unsere VfB-Frauen, aber sie konnten gewinnen mit 2:0 gegen Kickers Offenbach. Und wie gesagt, jetzt am Sonntag steht er an. Der große Showdown auf dem PSV-Platz. Stuttgart gegen Hoffenheim. Erster gegen Zweiter. Und meine Hoffnung, ähnlich wie bei der U19, ist, dass sich viele Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion einfinden werden. Vergesst nicht, der VfB spielt am gleichen Abend gegen Leverkusen. Und wenn ihr um 15 Uhr zum Spiel geht, habt ihr nach Abpfiff noch genügend Zeit, ein, zwei Bier zu trinken oder Wasser und könnt dann rüber ins Neckarstadion pilgern und da die nächste Party feiern. Ja, also bitte, bitte, wenn es irgendwie geht, wenn es irgendwie hinbekommt, wenn ihr nur wirklich die kleinste Möglichkeit seht, um 15 Uhr beim PSV erscheinen zu können, macht es. Macht es. So leicht war es wirklich noch nie, die VfB-Frauen zu unterstützen. Nehmt das Spiel mit. Ihr werdet tollen Fußball sehen. Esst die beste Rote der Stadt. Diese Mannschaft, sie hat es mehr als verdient, vor einer großen Kulisse spielen zu dürfen. Macht die Hütte voll. Macht wirklich die Hütte randvoll, so voll es einfach nur geht. Ich flehe euch fast
mehr schon. Als voll.
Ja, Sonntag vor dem Spiel gegen Leverkusen, alle zum PSV. Anpfiff, wie gesagt, um 15 Uhr und diese Mädels haben den Support verdient. Es ist kein Zufall, dass der VfB da vielleicht auch noch was an der Anschlusszeit verändert hat. Also zeigt, wenn ihr denn Interesse an Frauenfußball habt, zeigt dem VfB Stuttgart, dass ihr das auch annehmt und dann gibt es vielleicht häufiger irgendwelche Möglichkeiten, Doppler hinzubekommen, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt hier nichts ankündigen, aber ich möchte, dass das Stadion voll wird. Verdammt.
Ja.
Hui, gut, Sebastian, dann sind wir durch.
Wir sind durch. Ich würde doch ganz kurz Bezug nehmen auf eine Leserzuschrift, die wir vom Henrik bekommen haben. Denn der war tatsächlich in Hof und hat gesehen, wie der VfB dort gespielt hat. Und er ist VfB-Fan, aber kommt von dort. Und er hat sich wirklich ganz, ganz großzügig gezeigt und lobend erwähnt, wie der VfB da aufgetreten ist. Weil in Hof ist gerade Kerwa, Kirbe, Kirmes, wie man es mal nennen möchte. Und die haben da wirklich groß was aufgezogen. Und es ist für den FFC Hof natürlich auch keine Selbstverständlichkeit, mit einem Club wie dem VfB Stuttgart in Konkurrenz zu treten. Und die haben da ein Bierzelt aufgebaut und es war ein großes Event. Und er hat geschrieben, es war total schön, wie dann die VfB-Funktionäre und auch die VfB-Fans sich da dann gegeben haben. Und dass dann Heiko Gerber tatsächlich nach dem Spiel in einem Bierzelt seine PK gegeben hat und dass sie auch die ganzen Spielerinnen noch Zeit genommen haben. Also ich finde es halt total schön. Man sieht ja ein Ergebnis, ich glaube, Hinspiel war 10-0, jetzt Rückspiel 11-1. Also da sind halt zwei Mannschaften, die agieren auch auf einem ähnlich unterschiedlichen finanziellen Level, gar keine Frage. Aber ich finde es halt schön, dass dann wirklich auch die Leute in Hof offensichtlich Spaß dran haben, wenn der VfB Stuttgart dann dort gastiert. Und das wollte ich euch noch kurz mitteilen.
Das ist schön, dass uns die Leute anschreiben und ihre Erlebnisse mit dem VfB mit uns dann am Ende und mit euch teilen. Danke dafür. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Geht zu den VfB-Frauen. Hier habt ihr das erfahren. Wo kann man sonst mit Heiko Gerber Pressekonferenzen in Bierzelten erleben? Also, mehr geht nicht. Gut, wir sind wirklich durch, Sebastian. Ja. Für euch, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, nochmal der Hinweis. Am Mittwoch gibt's 5 Stunden STR mit allen Präsidiumskandidaten. Und wenn es für euch besonders gut läuft und für uns auch, gibt's am Freitag bzw. am Samstag auch nochmal eine kurze Folge. Da werden wir dann über das Spiel gegen Leverkusen sprechen. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir es machen. Schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, ob sonst too much wird vom Content. Aber ihr könnt euch ja auch die Gespräche mit den Präsidiumskandidaten etwas einteilen und dann darauf zocken, dass wir am Freitag Ausgabe aufnehmen. Himmel, also hinten raus kriege ich es nicht mehr hin. Aber ich habe halt auch viel gesagt, habe mich aufgeregt. Jetzt geht's wieder. Es war wieder Therapie, as fuck.
Ja, total.
Und ich bin völlig optimistisch und tippe jetzt auf ein schmeichelhaftes 4-1 für Leverkusen. Also Schmeichelhaft für Leverkusen, aber für den VfB Stuttgart.
Für uns gegen den Sonntag.
Nee, ich sagen, ja.
Ich meine, ohne Flo Wirtz, wer soll Tore schießen für Leverkusen, ja.
So sieht's aus. Also, wir werden's herausfinden, aber ja. Erstmal danke für heute und bis bald. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.